Ja, meine Lieben, wir gehen weiter mit dem Umfeld der Kain- und Abel-Imagination. Wir tasten uns also immer näher heran. Etwas Wichtiges ist jetzt noch zu besprechen, damit man Gespür für diese ganze Situation bekommt. Eigentlich geht es ja im Kern dann mit der Kain- und Abel-Imagination um etwas, was wir, jeder von uns, im Prinzip in der Nacht erlebt oder durchlebt. Und eben Kain und Abel oder die Kain- und Abel-Strömung sind letztlich zwei Kräfte, die jeder von uns bis zu einem gewissen Grad in sich hat. Wobei das eben in alten Zeiten noch mehr auf einzelne Menschengruppen aufgeteilt war, aber die Entwicklung geht dorthin, dass wir beides in uns haben. Und wir müssen uns eben den Anfang anschauen, wo diese Strömungen herkommen. Und das ist alles ja im biblischen Bericht, im Alten Testament nicht so deutlich oder gar nicht ausgesprochen. Auch ganz bewusst eben, weil diese Vereinigung der Kain- und Abel-Strömungen erst so richtig möglich ist seit der Zeitenwende, also seit dem Christusimpuls. Und da gibt es auch also erste große Beispiele dafür, oder ein erstes großes Beispiel, wo das so in vollem da ist. Da gibt es auch diese Erweckung des Lazarus, aus dem dann der Lieblingsjünger Johannes wird, also der den Einweihungsnamen Johannes trägt und der diesen Einweihungsnamen Johannes nicht ohne Grund trägt, sondern ihn deswegen trägt, weil er in einer gewissen Weise den Geist des Johannes des Täufers aufnimmt oder sich verbindet damit. Und obwohl das zwei unterschiedliche Individualitäten sind, aber es ist eine Verbindung dieser beiden Individualitäten da. Und eben Lazarus kommt aus der Kainsströmung und Johannes der Täufer aber aus der Abelströmung.
Ich habe jetzt die Frage, ist der Täufer zu der Zeit der Erweckung von Lazarus schon gestorben?
Ja, ja. Ja, das ist das ganz Wesentliche. Das ist sozusagen, ich will nicht sagen die Voraussetzung, aber das ist eben die Schicksalskonstellation, die da ist, dass überhaupt diese Erweckung in der Form möglich ist. Weil Johannes der Täufer, als er enthauptet wird, ist sein nachtodlicher Schicksalsweg zunächst der, dass er so eine Art Gruppenseele der zwölf Apostel wird. Also dieses engsten Kreises um den Christus. Und damit sind sie eigentlich erst diese Zwölfheit, dass durch sie also eben der Geist des Johannes des Täufers wirkt. Der macht sie zu dieser Einheit. Und das schränkt sich dann weiter ein. Es kommt danach dann die Verklärung auf dem Berg Tabor, und die aber nicht mehr alle zwölf Jünger erleben können, sondern nur mehr ein engerer Kreis von drei Jüngern, also Petrus, Johannes, Jakobus, wobei dieser Johannes jetzt der Johannes Zapateus ist. Das, also da ist auch noch was sehr Interessantes, dass es da also mehrere Johannese sozusagen gibt. Es gibt Johannes den Täufer, es gibt den Johannes Zapateus und es gibt dann den erweckten Lazarus, der dann der Lieblingsjünger ist. Und also bei der Verklärung sind eben dabei der Petrus, Johannes Zapateus und Jakobus. Oh. Jakobus, ja, eben, da ist mir abgegangen jetzt. Und jetzt engt sich das ein, dass Johannes der Täufer als Gruppenseele dieser drei wirkt, dieser Dreiheit. Also es ist eine Verdichtung da und die können dadurch also gewisse geistige Kräfte entwickeln, die restlichen Apostel nicht entwickeln können. Und dann geht es ja erst weiter, also kurz bevor schon das Osterereignis sich ankündigt, und die Erweckung des Lazarus war ja mit einer der wesentlichen Auslöser, also diese Totenerweckung sozusagen, die eine Einweihung war. und was eben auch die Hohepriester mitbekommen haben, und das ist natürlich ein absolutes Sakrileg gewesen. Also das ist natürlich aus ihrer Sicht irgendwo einmal verständlich, aber wenn sie natürlich selber so eingeweihte gewesen wären, dass sie gesehen hätten, was da sich abspielt, hätten sie anders urteilen müssen. Aber der Punkt war, dass halt die Mysterien, auch die hebräischen Mysterien zu der Zeit in Wahrheit auch nur mehr sehr traditionell waren und nicht mehr wirklich funktioniert haben. Und sie merken, da ist jemand, der nicht in unseren Kreis eingeweiht ist, der nicht autorisiert ist und der ganz offensichtlich also das zusammenbringt. Und das haben sie als riesige Gefahr natürlich angesehen, weil damit wäre ihre geistige Führerschaft natürlich absolut in Zweifel gezogen worden. Und mit dieser Erweckung des Lazarus kommt jetzt das zustande, dass sich der Kreis noch mehr einengt und sich Johannes der Täufer eben vollkommen verbindet mit diesem auferweckten Lazarus. Und da gibt es ja diesen berühmten letzten öffentlichen Vortrag Rudolf Steiners, den er nicht ganz zu Ende halten konnte, weil er einfach schon zu geschwächt war. Also im September, glaube ich, 28. September oder so, also um Michaeli, 24 war das. Und da geht er eben ein auf die Reinkarnationsfolge. Ja, wessen? Interessanterweise nennt er also da eben Elias, Johannes, dann Raphael und Novalis. Über das hat er schon oft gesprochen. Nur, was da jetzt herauskommt, er hat sonst immer gesprochen von Johannes dem Täufer. Und jetzt erwähnt er hier Elias, Johannes der Evangelist und dann eben Raphael und Novalis. Also hat er noch nie vorher in der Art gesprochen darüber. Und zunächst einmal ganz offensichtlich sind Johannes der Täufer und Johannes der Evangelist zwei verschiedene Menschen. Weil Johannes der Täufer wurde enthauptet, bevor also die Hauptwirksamkeit eigentlich des Christus sich entfaltet hat. Der Johannes der Evangelist lebt also weit über das Mysterium von Golgatha hinaus, wird ja sehr alt in dieser Inkarnation, also so um die 100 Jahre herum, und ist dann auf Patmos und so auf der Insel Patmos und schreibt also dann erst viel später ja zum Beispiel die Apokalypse, also als Spätwerk sozusagen, wo er eben letztlich diese Einweihungserlebnisse verarbeitet im Grunde, also diese große Zukunftsperspektive eröffnen. Und das war aber eben möglich, dass diese Verbindung mit der Individualität des Johannes des Täufers zustande kam, der jetzt bereits in die geistige Welt hinübergegangen ist, der aber, wie soll ich sagen, durchdringt oder, ja, wie soll ich das sagen? Naja, man muss sich überlegen, in welcher Zeit stehen wir. Wir stehen also in der Zeitenwende, wir stehen so im ersten Drittel der griechisch-lateinischen Zeit. In der griechisch-lateinischen Zeit wurde die Verstandesseele entwickelt. Also vorher in Ägypten die Empfindungsseele, jetzt die Verstandesseele. Daher beginnt die Philosophie mit großem Schwerpunkt in Griechenland, aber letztlich in der ganzen Kulturwelt damals irgendwo, das haben wir eh schon besprochen, also auch in Indien zum Beispiel, und auch die schriftlich festgehaltenen Werke des Zarathustra in seiner damaligen Inkarnation als Zarathas eigentlich, also die, was im Avesta festgehalten ist, stammt auch aus der Zeit im Übrigen. Bringt zwar seine Lehren aus der urpersischen Zeit, aber sie sind jetzt in einer Sprache verfasst, die bereits also Richtung Verstandesseele geht. Und also das ist eine große Bewegung, das ist schon also Vorbereitung des Mysteriums von Golgathas, hängt eben zusammen mit dem Michael-Zeitalter, mit dem letzten vorchristlichen Michael-Zeitalter, während dann die eigentliche Geburt und das Mysterium von Golgatha eben nicht mehr in das Michael-Zeitalter fällt, sondern bereits in das sehr dramatische Orifiel-Zeitalter. Also Orifiel ist immer, da sind große Umbrüche zu erwarten. Also das heißt, auf unserem Michael-Zeitalter wird auch ein Orifiel-Zeitalter folgen. Und da dreht sich sehr vieles um. Und das kann natürlich ziemliche Turbulenzen bringen. Gut, also damals Entwicklung der Verstandes- oder Gemütsseele. Gemütsseele hängt sehr stark zusammen, natürlich auch mit den Glaubenskräften. Ich habe es letzte Mal erzählt, dass der eigentliche Glaubensleib der Astralleib ist, aber da drinnen dann insbesondere auch die Kräfte der Gemütsseele. Also ihr wisst ja, die Seelenkräfte sind im Grunde verwandelte Teile des Astralleibes im Grunde. Also dadurch, dass das Ich aber noch nicht voll bewusst, aber immerhin arbeitet am Astralleib und einen Teil davon bereits mit den Ich-Kräften durchdringt und dadurch zu den seelischen Wesensgliedern macht. Und da gibt es also jetzt schon die Empfindungsseele und jetzt kommt eben die Verstandesseele dazu. Und die Glaubenskräfte hängen also insbesondere auch zusammen mit dieser Gemütsseelenseite der Verstandesseele. Also das ist ganz wichtig, weil die Verstandes- oder Gemütsseele ist eben in Wahrheit noch nicht so das wirkliche reine Kopfdenken, sondern es ist etwas, was aus der Mitte stammt. Also das ist noch ganz deutlich bis Platon hin, bei Aristoteles beginnt bereits das Meer hinaufzugehen auch, aber die Verbindung ist da und selbst der Aristoteles sagt immer noch, was ist das Gehirn? Das ist ein Blutkühler. Ein Blutkühler. Aber mit Sicherheit nicht das Organ zum Denken. Also er spürt auch noch da entstehende Gedanken, vielleicht da auch im Sprechen der Logos. Also bei den Griechen ist das Denken und das Sprechen noch ganz stark eine Einheit. Und eigentlich die Sprache, das gesprochene Wort ist eigentlich die Realität des Gedanklichen in Wahrheit. Also das eben nicht dieser abstrakte, abgezogene Gedanke. Wobei man dann schon unterscheidet zwischen einem inneren und einem äußeren Wort. Also man beginnt schon, das heißt zu erleben, denken als ein Art inneres Sprechen. Das fängt an, also man hat den Logos Prophorikos, das ist das nach außen gesprochene Wort. Das ist also gar nicht die höchste Stufe, sondern die höchste ist das eigentlich im Inneren gesprochene, aber gestaltete Wort. Nicht so wie wir heute, wenn wir ja doch meistens auch nur immer in Worten denken. Und aber die Quelle von dem liegt also hier so irgendwie zwischen Herz und Kehlkopf, könnte man sagen. Also diese Verbindung ist es eigentlich, das spürt man also, wie die Gedankenkräfte, die Sprache durchwirken und durchgestalten, das spürt man eigentlich da drinnen und wie dem aber die Herzenskräfte Substanz geben. Das ist eigentlich die griechische Philosophie.
Aber die weitere Stufe ist dann das bewusste Wort. Also von der Bewusstseinsseele kann sie nur bewusst.
Ja, natürlich. Das wird auch weitergehen. Das heißt, es wird sich auch die Sprache weiterentwickeln. Wir haben jetzt als Übergangsstufe, als lange Übergangsstufe, die Volkssprachen. Es hat einmal in fernster Vergangenheit eine Art Ursprache gegeben, wobei man sich die natürlich nicht vorstellen darf, also wie heutige Sprachen, von der man ein Wörterbuch hätte machen können. Sondern es war so, dass der Mensch fähig war zu artikulierten Lautäußerungen. Es hat also begonnen einmal mit dem Vokalischen, wo die Empfindungen sich ausdrücken, aber eben nicht so wie beim Tier sehr einseitig gebunden, sondern wo er einfach immer mehr eine Art, wie soll ich sagen, musikalische Harmonie hineinkommt in die Lautäußerung. Also es ist eine Art Gesang zunächst einmal, der entsteht und der dann immer konturierter, aber auch gefasst wird in die Konsonanten mit der Zeit, und dann beginnt also wirklich eine halb gesungene, halb gesprochene Sprache, die aber eben wirklich jetzt schon Sprache ist und nicht mehr Musik oder Gesang, reiner Gesang, sondern die eben auch zugleich Sprache oder Sprechgesang ist. Und die aber am Anfang noch so beweglich ist, dass man sie nicht also in ein Wörterbuch hätte festhalten können, sondern die wirklich aus der momentanen Empfindung heraus und aus dem Erlebnis heraus entstanden ist, aber völlig ohne Beteiligung des Ich noch. Also da spricht eigentlich im Grunde das, über Umwege, sagen wir mal zumindest, das Weltenwort durch. Also das heißt, dieselben Kräfte, die gestaltend in der Natur wirken, sprechen durch den einzelnen Menschen, und der andere kann das nachvollziehen. Und alles natürlich noch ohne irgendwelche abstrakten Gedanken oder so, sondern die Verständigung war so, dass man unmittelbar das verstanden hat, weil man es also nachempfinden konnte. Und man hat sich nicht abgesondert davon irgendeinen Gedanken gebildet dazu. Also das heißt, das Gedankenelement als solches, als etwas Herausdestilliertes, aus dem existierte eben einfach noch nicht. Was existierte, war schon, dass man ein bildhaftes Erleben damit verbunden hat. Also man hat die Sprache sehr bildhaft innerlich, also imaginativ erlebt. Und man hat aber auch den Sinn erfasst sozusagen, also was dieses Bild jetzt bedeutet in dem und dem Zusammenhang.
Und hat auch ohne Reflex reagiert.
Hat auch ohne Reflex darauf reagiert. Ja, nicht also lass mich das jetzt verdauen, ich muss darüber nachdenken, sondern das war also unmittelbar. Unmittelbar wurde die Botschaft sozusagen weitergegeben durch die Sprache und auch unmittelbar auch so erlebt. Und so beweglich, dass auch wirklich Menschen verschiedenster Herkunft sich letztlich problemlos miteinander verständigen konnten. Und dann gibt es halt in der Bibel die Erzählung vom Turmbau zu Babylon und mit der damit verbundenen babylonischen Sprachverwirrung. Das ist genau die Zeit, wo das Ich jetzt anfängt, tiefer einzugreifen und jetzt bereits anfängt, den Astralleib umzuwandeln eben zur Empfindungsseele. Das heißt, im Grunde babylonische Sprachverwirrung fällt in die ägyptisch-chaldäische Zeit, also in die Frühzeit der ägyptisch-chaldäischen Kulturepoche. Vorher bis ins Ende der urpersischen Zeit gab es eigentlich noch diese Ursprache. Und jetzt entstehen die Volkssprachen. Das heißt aber auch, dass es nicht mehr so einen Gemeinschaftsgeist letztlich gibt, der die ganze Menschheit leitet, sondern jetzt erst treten auch so richtig die Volksgeister in Tätigkeit und bilden wirklich Völker. Ich meine, es gab vorher Familien natürlich, die irgendwo miteinander verbunden sind, die etwas sehr Starkes gemeinsam hatten. Es gab also durchaus Familiengeister oder sowas, Stammesgeister, wenn man so will. Aber jetzt kommt in gewisser Weise eine höhere Ebene, aber der Preis dafür ist, dass jetzt große Menschengruppen sich auch trennen voneinander. Vorher war die Verständigung also viel leichter möglich, jetzt trennt sich das. Und mit diesem Impuls entstehen also die Volkssprachen, die sind also auch noch nicht etwas Individuelles, sondern es sind eben Volkssprachen. Also die Ursprache war nicht individuell, sondern da wirkt eigentlich sehr Hohes durch. Und daher darf man sich nicht so vorstellen, dass also diese Ursprache primitiv war. Als moderner Sprachwissenschaftler denkt man sich vielleicht, gut, das waren halt primitive Anfänge und das wurde weiterentwickelt, wobei das eh nicht so sehr vertreten wird, weil im Grunde zurückschaut, je älter die Sprachen sind, desto komplexer sind sie in Wahrheit. Also haben sowohl nämlich grammatikalisch als vom Wortschatz auch Also sehr, sehr viel umfangreicher. Also man kann eigentlich seit der Zeit der Ursprachen verfolgen, wie ein Abbau der Sprachkraft in gewisser Weise da ist. Also das heißt Einschränkung des Wortschatzes, Vereinfachung der Grammatik. Und wir stehen mitten in dem Prozess immer noch drinnen. Und die Volkssprachen, alle Volkssprachen unterliegen einem Erosionsprozess. Also, und insbesondere ganz stark die jetzt schon sehr vom Intellektualismus durchzogen sind, also der zerstört es dann ganz stark.
Die Computersprache ist ja weltweit verstehbar.
Ja, ja, ja.
Aber es ist ein Zerfallsprodukt.
Das ist ein Zerfallsprodukt und die basiert ja im Wesentlichen auf den englischen Ausdrücken, also die dahinter stecken. Und Englisch ist die Sprache, die diesen Prozess, wage ich zu sagen, am stärksten bisher durchgemacht hat. Daher ist ja die ganz typische Sprache des Bewusstseins-Seelenzeitalters für die Bewusstseinsseele, die sich einmal nach außen richtet. Die geht ganz mit diesem Zersplitterungsprozess und ist die Sprache auch des modernen Intellekts. Also, weil die Sprache des Intellekts ist heute nicht mehr das Lateinische. Weil auch der lateinische Intellekt noch etwas anderes ist als jetzt dieser ganz pragmatisch nach außen gerichtete, der aber unheimlich genial ist, die Welt umzugestalten. Und diese Umgestaltung zu beschreiben, sagen wir mal so. Also, wie kann man sagen, die englische Sprache hat, nämlich so wie sie heute ist, sie hat ja auch eine Entwicklung durchgemacht, aber eben eine degenerative Entwicklung durchgemacht jetzt in den letzten Jahrhunderten, sehr, sehr stark degenerative, weil wenn man zu Shakespeare noch geht, welcher Reichtum da ist, das ein durchschnittlicher Engländer versteht das heute nimmer. Also nicht wirklich. So wie, weiß ich nicht wie viele, wenn's selbst ein Goethe-Stück oder was auf der Bühne sehen, dann kriegen sie nichts mit, in Wahrheit. Also bei Goethe geht es ja noch, weil da ist die Sprachkraft so groß, dass da immer noch was durchwirkt, selbst wenn die Hälfte wegfällt. Aber wenn es ein bisschen schwächere Dichter aus der damaligen Zeit sind, dann traue ich mir wetten, dass so und so viele das gar nicht mehr mitkriegen. So richtig. Sondern das ist einfach zu kompliziert. Zu kompliziert, dass sie folgen können einfach noch wirklich. Und, aber die englische Sprache, und darum ist sie mit einem gewissen Recht natürlich heute die Weltsprache für den äußeren Verkehr, weil sie im Grunde mit relativ wenig, ich sage fast werkzeugartigen Worten, die für alles Mögliche gebrauchbar sind, sehr klar und sehr präzise Anweisungen geben kann, wie man äußere Dinge handhaben soll. Ich sage immer, jede Gebrauchsanweisung in Englisch, selbst wenn man nicht so besonders gut Englisch kann, erstens ist auffällig, dass sie meistens halb so lang wie die Deutsche ist und man weiß nachher, was man tun soll. Wenn ich die Deutsche lese, denke ich mir immer, aber bitte, wie jetzt genau? Das ist so oft, da rätsel ich immer, was meinen sie eigentlich jetzt? Was soll ich tun? Und letztlich muss ich es dann ausprobieren halt und herumprobieren. Beim Englischen ist das einfach klar. Das ist total, schaut es euch einmal an, meistens sind die englischen Betriebsanleitungen wesentlich kürzer. Die schaffen das mit ein paar Worten, to do, to have und to pro, irgendwas ganz simpel und das passt. Das passt, man weiß, wo man ist und das passt.
Das geht aber noch weiter, ja, mit Zeichen. Also die Arschanleitung für einen Durchlauf.
Hitze, ja, ja.
Nummerzeichnungen. Und Nummer.
Nummeriert irgendwo, ja, richtig, ja, ja.
Also das ist interessant auch,
diese Entwicklung.
Ja,
das hängt natürlich auch zusammen, also das ist so ins Bildhafte, ins Ikonenhafte, jetzt Icons, also geht überall auf jedem Handy aus die Icons drauf und also die Bildchen, die kleinen, wo du drauf drückst, dass das irgendwas tut. Ja, da, diese Dinger da.
Das sind Icons.
Das nennt man Icons, diese bunten Dinger. Na, heißt Bild im Grunde, ist ja nichts anderes als Bild, Bildchen.
Zeig mir dein Icon und ich sag's dir.
Ja, gut, oh Gott. Ja, so in etwa. Ja, das ist, wir sind auf dem Weg also zu einer, aber jetzt im ganz anderen Sinn, ägyptischen Bilderschrift. Ne? Damals war sie eben Hieroglyphen, in denen sich das Heilige ausdrückt. Jetzt sind es Bildchen, die sich auf was Äußeres beziehen. Aufs Umgehen mit der äußeren Welt. Weil auf was Geistiges beziehen sie sich nicht wirklich. Also es, selbst wenn ein Engelchen darauf zeigt, das ist, das braucht man nicht glauben, dass man deswegen in Verbindung kommt.
Vielleicht auch noch ins Naturhafte, ne? Weil ja zum Beispiel die Zeichen, ja, die Fingerzeichen, die es da gibt zum Weiterschicken,
ja.
Das ist alles schon der Menschengestalt auch.
Ja, natürlich, aber halt trotzdem der äußere Aspekt irgendwo. Ja, also, ja. Also, was ja nichts Schlechtes ist, also man darf auf das nicht schimpfen, weil das ist eine notwendige Seite der Bewusstseinsseele und das ist eine notwendige Seite für die Kainssöhne, weil die nur, sie müssen halt den Anschluss zum Geistigen suchen. Also wenn jetzt nur die untere Ebene da ist, also nur das Umgestalten des Äußeren, ohne dass ein entsprechender geistiger Impuls da ist, dann ist es schlecht. Dann führt es sofort zur Zerstörung. Also da sieht man schon wieder irgendwo dieses Zwiespältige des Kainsprinzips. Also wenn es nicht genügend aus dem Geistigen herunterholt und nur äußere Verwandlung der Welt ist, also sozusagen geistlose Verwandlung bis zu einem gewissen Grad oder besser gesagt einseitig geistige Verwandlung, weil in der Technik zum Beispiel steckt sehr wohl Geistigkeit drinnen, aber sie ist was sehr Einseitiges und wird dadurch von den alemannischen Kräften ergriffen. Weil es sind schon durchaus Gedanken, die auch aus dem Geistigen geholt sind, bis zu einem gewissen Grad, aber so einseitig, dass sie also Futter für das Reich Alemanns sind. Also das freut ja den Ariman gerade so, da ist ihm der Mensch also immer ein nützlicher Genosse, dass er ihm sehr wohl Impulse aus dem Geistigen herausholt, weil die Menschen, die erfinderisch sind, die sich alle diese Dinge einmal einfallen haben lassen, die holen schon einen Impuls aus dem Geistigen. Also auch wenn man die Technik hernimmt, die ist nicht alleine eine Tat Arimans, sondern die braucht schon eben auch den Einschlag, den schöpferischen Einschlag des Menschen. Nur gelingt es ihm halt das so einzuengen, dass es sich dann eben nur auf diese tote Welt letztlich bezieht, auf diese maschinelle Welt.
Der Handel dazu und der vereinfacht.
Ja, Handel. Ja. Ich meine, dieses Technikleben hängt ja sehr eng mit dem Wirtschaftsleben überhaupt zusammen und mit dem Austausch halt der Wirtschaftsgüter dann. Und daher ist das Englische auch die Wirtschaftssprache und keine Frage, die Engländer, die Briten oder auch die Amerikaner sind da sehr begabt in dem drinnen. Das liegt einfach in ihrem Naturell drinnen und ist auch ihre Aufgabe. Und gerade besonders unsere Aufgabe hier in Mitteleuropa wäre es eben die geistige Seite dazu zu entwickeln. Also da das hineinzubringen und dann kann sich das auch verbinden mit der alten Geistigkeit des Ostens und die auf eine neue Ebene heben. Weil das Problem ist, dass man im Osten natürlich erlebt den Erosionsprozess dieser alten geistigen Kräfte. Und dann werden sie sehr leicht, also auch von den Widersachermächten ergriffen und wie alles von den Widersachermächten ergriffen werden kann und dann kann es ungesund werden. Also dann kann, weiß ich nicht, irgendein religiöser Fanatismus oder solche Dinge daraus entstehen. Dann, und das kann aber bis weit hinübergetragen werden, also drüben ist es halt dann im Westen namentlich, es sind mehr die arimanischen Kräfte, die das ergreifen. Also selbst den Christusimpuls, der wird dann sehr arimanisch ergriffen. Und wenn man schon an das Puritanische und dieses denkt, das ist eigentlich sehr, sehr arimanisch und bildet eine Art geistigen Überbau für eine Welt, die möglichst also im Wirtschaftlichen tätig sein will. Und die puritanische Moral ist eigentlich im Grunde also die, die Hauptmoral ist, sei sozusagen fleißig und tüchtig im äußeren Wirtschaftlichen. Ist ja nicht was Schlechtes grundsätzlich, aber was total Einseitiges. Weil es geht nicht wirklich um die geistigen Werte, sondern es geht dann darum, wie wäre ich damit sehr erfolgreich. Das heißt, wie setze ich das letztlich in Wahrheit zu meinem Egoismus ein? Nein, natürlich nicht, sondern zum Wohle der Welt, weil ich erzeuge ja äußeren Wohlstand dadurch, an dem die ganze Welt teilhat. Aber wenn da nicht was wirklich Höheres, Geistiges dabei ist, geht das schief. Und das ist ja eines der wirklich arimanischen westlichen Ideale, sozusagen den Wohlstand der Welt zu erreichen. Durchaus nicht nur sozusagen meinen eigenen kleinen Wohlstand, sondern und nicht nur den Wohlstand von Amerika, auch wenn es jetzt nicht so ausschaut im Moment, aber der Kerngedanke dahinter, dort wo sie sich ernst nehmen, ist durchaus das Heil zu suchen im Wohlstand der ganzen Welt, der ganzen Menschheit. Aber eben den rein äußeren Wohlstand. Wenn das so durchgehen würde, dann wäre das der Tod jeder geistigen Entwicklung, der Garantie. Also das ist halt das Raffinierte des Arimans. Und wer bitte wird sagen, ja nein, das ist ein schlechtes Ideal.
Das, im habe ich den Eindruck, geht es mehr ins Religiöse, religiöser dort, Kapitalismus.
Ja, ja, dort ist was Religiöses. Ja, ja, absolut, ja, ja. Und natürlich auch, ist damit verbunden sehr wohl ein deutlich luziferisches Element, auch mit dem Umgang mit dem Geld. Also das ist so, wird im Osten dann auch, man kann das jetzt natürlich nicht generalisieren, aber vieles schon zur Verherrlichung des, vielleicht noch nicht der Individualität, aber zumindest der eigenen Gruppe oder so, oder zur Verherrlichung des Staates oder weiß Gott was, oder zur Verherrlichung des eigenen Unternehmens, das hat einen fast religiösen Status. Also wenn man schaut, die erfolgreichen asiatischen Unternehmen, da merkt man, dass die Firmenphilosophie ist fast religiös irgendwo, aber das ist was letztlich Luziferisches, was dahinter steckt. Also das, und aus dem kommt auch ihr Erfolg irgendwo. Also
ja, wenn man nicht so weit geht bis nach Russland, ist es ja genauso.
Ja, ja, ja.
Die haben schon auch dieses Gefühl, ja, das.
Ja, ja, natürlich. Und ja, klar. Und dort, wo ja jetzt im Zuge, dann wie die Öffnung war irgendwo, und es sind ja sehr, sehr reiche Schichten entstanden in Russland, die also wirklich unglaublich reich sind, auf welchen Wegen auch immer. Also, aber das dient dann schon sehr stark dazu, Prunk aufzubauen und es gibt genug also prunkvollste Paläste in Russland. Ich meine, daneben gibt es auch bittere Armut. Aber also die Kluft ist dort ganz, ganz groß, aber da haben wir keine Ahnung von den Prunkbauten, die es jetzt dort gibt. Und wo Milliarden drinnen stecken. Also das.
Wo stehen denn die alle?
Ja, in den größeren Städten abseits auch. Also ich muss gestehen, ich habe selber Russland noch nicht bereist, also ich kenne es nur aus Erzählungen oder aus von Fotos oder so, aber das ist nicht ohne, da ist Luxus extrem. Und natürlich auch andererseits, schauen wir zu Saudi-Arabien oder wo die reichen arabischen Länder oder dort, das ist auch ein unglaublicher Luxus einfach. Da ist nichts zu teuer und nichts zu monumental, um es nicht hinzubauen oder bauen zu lassen.
Und im ferneren Osten ist ja noch immer stark diese ganze Blutsverbindung, gell?
Ja. Ja, ja, aber es ist auch schon am Kippen. Und das
die Völkerwanderung, die.
Ja, 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 natürlich. das lässt sich auch nicht aufhalten und das erzeugt auch dort immense Spannungen und Erfreuen bei den Kindern, bei den Jugendlichen, die sind arm teilweise, weil das ganze Erziehungssystem, das Schulsystem namentlich, ist noch sehr also dem Alten verhaftet. Das heißt, also das ist Kadavergehorsam und Lernen bis zum Umfallen sozusagen. Und es zählt nur der Erfolg, wenn du nicht erfolgreich bist. Und zwar, und der Erfolg wird halt verstanden, was die vorgeben und was sie für dich aussuchen. Das musst du tun, und wenn du nicht erfolgreich bist, machst du deiner Familie Schande. Und dann bist du im Grunde geächtet in Wahrheit. Also vielleicht nicht mehr so krass wie früher, aber als Stimmung ist es immer noch irgendwo da. Aber die Jungen rebellieren dagegen, weil sie einfach ihre Individualität entfalten wollen. Es kommen auch andere Seelen herein, andere Individualitäten herein. Und dadurch entsteht da ein immenses soziales Spannungsfeld auch. Und man sieht auch, wie viele nicht mehr damit fertig werden, wie viele dann einfach unter dem Druck zusammenbrechen und Selbstmord begehen. Also die Selbstmordrate ist in vielen asiatischen Staaten erschreckend hoch, weil sie den Berufsdruck dann nicht aushalten, wo einfach selbstverständlich gefordert ist, dass sie ihr Leben im Grunde aufopfern für den Betrieb, in dem sie sind. Was sollen sie sonst machen? Das aus. In dem besteht ihr Leben. Das ist ihre Aufgabe, um ihrer sozusagen heiligen Firma zu dienen, um ihrem Land zu dienen, wie auch immer, um ihrer Familie Ehre zu machen. Und das geht bis zum Umfallen. Also Arbeitsbedingungen, die sicher schon auch natürlich einen gewissen technischen Komfort bieten, weil da sind sie mittlerweile auch sehr, sehr führend, aber eben auch einen immensen Leistungsdruck einfordern, bis zum Umfallen und viele gehen aber dann eben nicht bis zu der Grenze, dass sie einfach zugrunde gehen, sondern sie bringen sie dann vorher selber um. Und weil früher in alten Zeiten war es halt so, dass so und so viele halt das nicht ausgehalten haben, die sind halt gestorben, das waren halt die Schwachen. Und das, man hat halt getan bis zum letzten Blutstropfen, und wenn es nicht mehr geht, ist aus. Ich meine, es ist jetzt natürlich sehr extrem ausgedrückt. Und ich will damit also nicht ein einseitiges Bild jetzt dieser asiatischen Kulturen erzeugen. Das ist eine Seite, und das ist eine Seite, die halt heute das starke Problem macht. Ich meine, es gibt ganz wundervolle Seiten auch drin, und man denke doch auch nur daran, also wie gewaltig der Impuls des Buddha zum Beispiel war, der hereingekommen ist und der wirklich erstmals also so etwas wie Liebe und Mitleid hineingebracht hat, in was vorher also in der Menschheit, nicht nur im Osten, sondern in der Menschheit einfach nicht vorhanden war. Die Verbindung war da und da ganz stark mit dem ich blutsverwandt bin, aber die Lehre des Buddha geht ja über das hinaus. Die hat eben nichts mehr mit der Blutbindung zu tun. Die steht bereits jenseits dessen. Und das ist was ganz Gewaltiges, was da hineingekommen ist. Und das hat also nachhaltig die asiatischen Kulturen geprägt. Und gerade der Buddhismus ist also im Kern eine absolut friedensstiftende Sache. Ich meine, es gibt natürlich wie überall auch Abirrungen davon und Varianten, die nicht so glücklich sind, aber im Großen und Ganzen ist das ein totaler Friedensimpuls. Wie es halt dann einzelne Völker aufnehmen, ist anders. Zum Beispiel das Japanische ist was von seiner Geschichte her sehr, sehr kriegerisch ausgerichtetes, und da hat der Buddhismus natürlich nur bedingt Fuß fassen können und dann in einer Weise, wo man ihn vielleicht auch ein bisschen zu sehr eingespannt hat in die Richtung halt, dass er die Tugenden des Kriegers stärkt. Aber halt eben des Kriegers. Und das sind nicht unbedingt die friedlichsten Leute, weil das halt ihre Aufgabe ist. Aber immerhin eine Schulung letztlich dorthin eben diese Kampfkräfte für das Gute einzusetzen, zur Verteidigung der Schwachen und zur Unterstützung der Schwachen. Also der Gedanke der Samurais und so ist eigentlich schon eben zwar im Dienste eines Herrn, aber für das Gute einzutreten, das halt dann in der Praxis nicht immer ganz so wahr ist, ist ein anderes Kapitel. Aber da brauchen wir nicht auf dem Osten irgendwie schief schauen, weil das hatten wir zur Genüge auch. Also und haben wir heute in der Welt an allen Ecken und Enden. Aber eben diese Ausrichtung der Bewusstseinsseele aufs Geistige, die Aufgabe unserer Mitte ist, die wäre das verbindende Glied oder ist das verbindende Glied, weil wir ja doch die Hoffnung haben sollen, müssen eigentlich, dass das noch in irgendeiner Form gelingt. Auch wenn es halt viele Rückschläge gegeben hat. Also dann ist das eben auch dieser Beitrag, die Kain- und Abelströmung miteinander zu verbinden. Weil natürlich eben auch mal so sagen kann, also der Osten ist mehr grundsätzlich eher die Abelströmung und der Westen ist mehr die Kainsströmung. Und in der Mitte vereinigt es sich irgendwo. Und dazu müsste man sich jetzt einmal ein bisschen eben anschauen, wo kommt das eigentlich alles her? Welche Hintergründe hat das alles? Also, wie schaut es aus mit der Herkunft des Kain? Nach der Bibel, also auch nach dem, was wir jetzt gelesen haben, scheint das klar. Also es wird ja ganz deutlich davon gesprochen. Eben Adam erkannte Eva, seine Frau, und sie empfing und gebar Kain und sprach, ich bekam einen Mann mit oder von, das ist ein bisschen offen, Adonai, also mit dem Herrn. Also sie sagt ganz deutlich nicht, also mit Adam, das ist also nicht das Wesentliche zumindest dran, sondern sie bekam also einen Sohn mit Jahwe. Und dann steht, und wieder gebar sie seinen Bruder Hevel, den Hauch. Hevel heißt Hauch, Atem, hat was mit dem Luftelement zu tun. Kain heißt sowas wie bekommen. Es wird nämlich wirklich abgeleitet von dem Kaniti und ich bekam dieses Wort, also Vetelet et Kain heißt es zwar, und sprach ich Kainiti ish et Adonai. Also und ich bekam einen Mann mit oder von Adonai, von Jahwe Elohim sozusagen. Und von diesem Wort bekommen ist das Wort Kain abgeleitet. Heißt auch dann kaufen, also auch durchaus im äußeren Sinn, dann wird es gebraucht. Also auch bekommen von oben, von irgendwo her bekommen. Ist also interessant. Also nämlich interessant, wenn man die Feinheit sich anschaut, dass ein Unterschied da ist. Beim Kain wird also ausdrücklich gesagt, und sie sprach, ich bekam einen Mann mit Jahwe. Das ist nämlich das Interessante, weil es nämlich falsch ist. Es ist nämlich falsch. Ich bin gleich darauf kommen, was das Falsche daran ist. Aber es wird also zumindest damit deutlich angedeutet, dass ein etwas Höheres dabei eine Rolle spielt. dass also ein Direkt etwas Höheres mhm. eine Rolle spielt. Bei Hevel, also Abel, wird es zumindest nicht mehr erwähnt. Und sie gebar, und wieder gebar sie seinen Bruder Hevel. Also es wird nicht einmal gesagt, also und Adam erkannte und so weiter, das wird alles ausgelassen. Ja, wer es normal ist, wird bei dem immer sagen, ja gut, das haben wir eh schon umgekehrt und das ist eh klar und brauchen wir nicht erwähnen. Also so einfach ist es also bei solchen heiligen Schriften nicht, sondern man muss sehr aufmerksam sein, was gesagt wird und auch was nicht gesagt wird. Und das darf man nie so selbstverständlich übergehen. Also der Hevel wird nicht mit Adonai jetzt direkt in Zusammenhang gebracht hier, Kain schon. Und tatsächlich ist es so, dass Kain einen früheren Ursprung hat, gut, das wird auch hier angedeutet, indem einfach die Reihenfolge zuerst Kain, dann Abel ist, und da wir wissen, das Ganze ist ja jetzt noch nicht ein sozusagen menschliches Geschehen in unserem irdischen Sinn oder verkörperten Sinn, sondern da geht es um Entwicklungen, wo die Menschheit noch sich im Sphärenumfeld eigentlich bewegt im Grunde, also es ist jetzt vielleicht schon begonnen, die Mondentrennung aber sicher noch nicht vollendet zu dem Zeitpunkt, also man darf sich nicht denken, das sind Menschlein, die jetzt so schon wie wir auf Erden herumlaufen, halt ein bisschen weicher und das Ding, sondern wir haben es durchaus also noch mit Sphärenmenschen zu tun im Grunde, die also im weiter außenliegenden Bereich der Erdenmondensphäre ist, die sich jetzt gerade erst zu differenzieren beginnt. Also das heißt, das Mondenhafte sich als etwas Eigenständiges zu lösen beginnt. Also in der Phase etwa sind wir jetzt drinnen. Und das heißt, Hevel wird offensichtlich zu einer Zeit geboren, wo diese Trennung auch schon etwas stärker fortgeschritten ist damit. Also keines ist eben früher dran, wo noch also eine größere Einheit da ist. Jetzt gibt es die Tempellegende, die Rudolf Steiner öfter erwähnt und von der er sagt, dass sie durch Christian Rosenkreuz gegeben wurde. Und dem Christian Rosenkreuz sind wir heute eigentlich in Wahrheit schon begegnet, weil er niemand anderer ist als der wiedergeborene Lieblingsjünger Johannes. Also aus der Richtung kommt es. Als Christian Rosenkreuz wird er dann erst gegen Ende des Mittelalters bezeichnet und genannt. Es gibt noch dazwischen was, aber das ist jetzt der große Bogen. Also das heißt, auch aus der Perspektive hat der Lazarus Johannes etwas mit der Kainströmung zu tun, nämlich auch der Christian Rosenkreuz, die kümische Hochzeit, die also Verwandlung, wo die aus geistigen Kräften stammende Verwandlung letztlich bis ins Irdische, bis ins Stoffliche hineingeht. Das ist mit der chemischen Hochzeit gemeint, die greift also ganz bis tief hinunter. Also Alchemie ist ein geistiger und zugleich ein stofflicher Vorgang. Und daher ist sie mehr als irdische Chemie einerseits, aber auch mehr als bloße Mystik andererseits. Also sie trägt geistige Kräfte ins Irdische hinein, um das Irdische zu verwandeln. Also dieser Christian Rosenkreuz hat laut Rudolf Steiner diese Tempellegende gegeben. Die Tempellegende hängt zusammen mit dem Bau des Salomonischen Tempels, der ja auch in der Bibel beschrieben ist, wo der Salomo den Baumeister Hiram holt. Auch eine frühere Inkarnation des Christian Rosenkreuz, sprich des Johannes, des Lieblingsjüngers. Also das ist eine Linie, die sich da durchzieht. Und in dieser Tempellegende steht also am Anfang auch drinnen, woher der Kain oder diese Kainsströmung eben stammt. Und da heißt es, dass sich einer der Elohim mit Eva verband, also mit der Erdenmutter Eva, wenn man so will, und sie empfing dadurch den Kain. Und das hat gar nichts noch mit dem Adam zu tun. Und dann ist erst also die Rede davon, von der Erschaffung des Adam. Und dann ist erst die Rede davon, dass eine Verbindung eben von Adam und Eva zustande kommt, aus der dann der Abel hervorgeht. Und dieser Elohim, es wird also deutlich in der Legende gesagt, einer der Elohim, aber es ist nicht Jahwe. Es ist nicht Jahwe. Also einer der anderen sechs Elohim ist es, der sich mit Eva verbindet. Und Eva, wie gesagt, ist, könnte man sagen, sowas wie die große Erdenmutter, die Erdenseele auch, wenn man will. Wir haben schon mal darüber gesprochen, es hängt also mit den Kräften zusammen, das mütterliche Element überhaupt hängt immer mit den Kräften zusammen, die aus den vergangenen Entwicklungszyklen kommen. Also die geben sozusagen die Substanz, die Tragekraft, das bildbare Element für das, was dann als Neues hereinkommt. Also damit sich die Welt entwickelt, braucht sie immer ein mütterliches Element, das also die Kräfte der Vergangenheit bewahrt und sozusagen als Mater, als Materia dem Geist zur Verfügung stellt und sich formen lässt von ihm. Also das heißt, im Grunde heißt das, dass Eva oder ein Teil von Eva durch diese geistige Schöpferkraft eines der Elohim, eines der sechs Sonnen-Elohim, die auf der Sonne verblieben sind, eben einen Teil zumindest dieses Eva-Wesens zu Kain umformt. Dass da drinnen eine Bildung entsteht, die jetzt als Kain angesprochen wird, die man eben unterscheiden kann von dem Eva-Prinzip, also wo eine gewisse Trennung da ist, aber letztlich gebildet ist aus dem ursprünglichen Eva-Element.
Welchen Ursprung hat diese Legende?
Die Tempellegende. Naja, die Tempellegende ist gegeben von Christian Rosenkreuz. Und bildet auch den Hintergrund zum Beispiel später der Freimaurerei. Also die Freimaurerei kommt letztlich aus der rosenkreuzerischen Linie, oft nicht selbst wirklich ganz verstanden, so im äußeren Sinn ist die erst später gegründet worden, so 17. naja, 18. Jahrhundert eigentlich, 18. Also das ist eigentlich was relativ Spätes.
Und die Tempellegende hat der Christian Rosenkreuz niedergeschrieben. Oder wurde nach ihm geschrieben.
Also, ja, also sie ist überliefert, in welcher Form. Das ist sehr gut, weil es ja natürlich zunächst alles nicht schriftlich weitergegeben wurde. Das ist der Punkt. Es gibt also eine Folge, eine Sukzession, wenn man so will, von Menschen, die diese Legende weitergegeben haben und die dann irgendwann einmal auch von irgendwem aufgeschrieben wurde. Aber nicht spät. Und die halt dann im Eingang gefunden hat, zum Beispiel eben auch in die Freimaurerei. Und
Die damals noch nicht dekadente,
richtig. Ich meine, dann ist es immer mehr veräußerlicht worden und es ist dann im Grunde eine äußere Regel und nichts anderes. Da ist das Geistige dann draußen. Und diese Edifeuerei überhaupt, die sie erst entstanden ist, das Rosenkreuzertum ja schon mal äußerlich wieder untergetaucht ist, weil der eigentliche Impuls der Rosenkreuzer, der zunächst einmal umgesetzt werden sollte im 17. Jahrhundert, also Anfang des 17. Jahrhunderts, sind diese Veröffentlichungen da durch den Johann Valentin André, der im Grunde aber auch nur in seiner Jugend oder in seiner Frühzeit inspiriertes Werkzeug war und später erstens sich davon distanziert hat und selber nichts wirklich verstanden hat von dem, was er da geschrieben hat. Das wird sehr deutlich aus dem, was er später geschrieben hat. Also das, aber es gab dann natürlich einen ganzen Kreis um ihn herum und die eigentlichen Inspirationsquellen lagen also woanders. Er war halt dann der es niedergeschrieben hat. Und es sollte eigentlich ein großer Impuls hereinkommen, der das Sozialleben letztlich, also die Art, wie die Menschengemeinschaft lebt, einen deutlichen Schub in Richtung stärkerer Durchchristung bekommen. Und was ist rausgekommen oder was ist passiert? Wie immer der große Gegenschlag mit dem Dreißigjährigen Krieg. Es ist also fast das Musterbeispiel, wie dann im 20. Jahrhundert, da kommt die Anthroposophie herein und eine ganze Menge geistige Strömungen mit dem in Wald, also eine große Aufbruchszeit, also so Anfang des 20. Jahrhunderts, also ist von dem sicher von der geistigen Qualität der Anthroposophie das intensivste ist, aber sicher nicht die Hauptströmung, die sich äußerlich deutlich gemacht hat, obwohl zu Steiners Lebzeit das ist schon sehr präsent war. Aber es gab vieles, was in der Kunst hereingekommen ist, mit allen Schattierungen von negativen Seiten bis aber auch sehr positive Seiten, wo wirklich Geistiges drinnen lebt und durchbricht, also in der Malerei, weiß Gott was. Sicher, es kommen auch die Widersacher heraus und werden porträtiert sozusagen, das ganz deutlich, aber auch das ist eine geistige Tat, denen ins Gesicht zu schauen. Also das, wovon wir jetzt eh schon oft gesprochen haben, heute müssen wir in die Hölle auch schauen. Und manche schauen halt dann nur einseitig dort rein und vergessen, dass es ein Paradies auch gibt. Aber ja, aber das ist halt Schicksal dann irgendwo, aber sie haben trotzdem was geleistet, indem sie einen Blick in die Hölle geworfen haben. Und mein Gott, bei manchen expressionistischen Bildern ist das so deutlich, was da durchkommt. Also die sehen die Dämonen, die da drinnen sind und die eigentlich in uns auch stecken. Und das muss man sich jetzt nicht als Vorbild nehmen, aber man sieht, da ist eine starke geistige Auseinandersetzung da trotz allen. Und was ist dann gekommen? Dann ist Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, die Zwischenkriegszeit, das Ganze ist ein riesiges Malheur im Grunde und danach mit dem Wirtschaftswunder der blanke Materialismus. Punkt. Und damit ist die Geistigkeit also vollkommen blockiert einmal, die reingekommen ist. Also das ist ein ganz, ganz starker Gegenschlag. Also das ist genauso wie im 17. Jahrhundert einfach der 30-jährige Krieg Europa verwüstet hat. Nicht nur äußerlich, sondern auch geistig verwüstet hat einmal. Und damit taucht das Rosenkreuzertum im Grunde einmal in den Untergrund und Freimaurerei ist zum Beispiel einer der Dinge, die halt dann wieder heraussprießen und das Eigentliche geht dann eh noch mehr im Unerkannten durch. Bis dann eben mit Rudolf Steiner und der Anthroposophie dann wieder das einmal ganz kräftig an die Oberfläche kommt in einer Weise, wie es eben nur möglich war nach Ablauf des finsteren Zeitalters des Kali Yuga, das eben mit Ende des 19. Jahrhunderts ausgelaufen ist. Und dadurch noch ganz andere geistige Impulse möglich sind. Und interessanterweise aber auch möglich sind mit dem Gegenschlag, der 1998 erfolgt ist, also das dritte Mal, die Wiederholung der Zahl 666, das ist eigentlich ein gewaltiger Einschlag der Widersachermächte und das ist auch deutlich spürbar. Aber das Interessante ist, dass dass es als Schub auch in den positiven geistigen Kräften bedeutet. Die sind eigentlich ganz, ganz stark da. Wir sind jetzt genau in der Phase drinnen, wo sich entscheidet, was tun wir damit. Versandet der Impuls oder nicht? Und wenn er sich bewähren kann, dann ist er einer, der gerade besonders stark wird durch diese Auseinandersetzung mit diesem starken Sorat-Impuls eigentlich, der da schon hereinkommt. Also das heißt, dass das immer schon auf der höchsten Ebene der Widersacher irgendwo. Das ist nicht mehr nur bloß ein arimanischer Impuls. Da kommt also noch die nächste Ebene durch. Und die ist sehr charakterisiert dadurch, dass eben Luzifer und Ahriman, ich will nicht sagen zusammenarbeiten, aber einander unheimlich ergänzen, und wo es unheimlich schwer oft ist zu erkennen, ob ein Impuls jetzt arimanisch oder luziferisch ist. Weil beides drinnen ist. Weil beides drinnen ist. Und das wird noch stärker sein, dass sich das miteinander vermischt. Und obwohl sie sich eigentlich irgendwo nicht schmecken können und Vorbehalte gegeneinander haben, aber sie arbeiten einander total zu dann. Also sie schließen so einen gewissen Pakt.
Das ist echt erstaunlich.
Ja, das ist... So ist
Gegensätze?
Ja, ja, ja. Ja, es sind absolute Gegensätze, aber die, wo sich heute eben herauskristallisiert, dass sie einander unheimlich raffiniert ergänzen können. Und das haben sie sozusagen durchschaut. Also das... Weil der Luzifer kann mit seinem Streben das Ich des Menschen und die Seele zu früh zu vergeistigen, kann er ihn unterstützen bei dem, was der Ahriman will, eben das Ich über dem Körperlichen schweben zu lassen. Es nicht inkarnieren zu lassen, aber auch nicht wegzulassen. Es ist in so einer Zwischensphäre. Ich meine, natürlich will er nicht, dass sich jetzt der Luzifer für sein Reich holt, aber er kriegt ganz deutlich mit, die Auftriebskräfte des Luzifer können ihm helfen dabei, weil die drängen das Ich dauernd herauszugehen irgendwo. Und die ganze Medienkultur, die ganzen Sachen mit den Drogen und was ja immens im Zunehmen ist, eben weil die Menschen heute halt diese arimanische Verdichtung nicht ertragen, daher also diese Neigung, sich zu betäuben. Das Arimanische bringt aber ein ganz schmerzliches Erwachen, also will man sie betäuben. Ariman hilft wieder beim Bewusstwerden irgendwo, aber nur das ist ein Bewusstsein, das natürlich sehr schmerzlich ist eigentlich, also nämlich seelisch schmerzlich, um seelische Schmerzen geht's da. Also das ist ein natürlich ungesundes Bewusstsein irgendwo, also eines, das verwandelt werden muss. Aber dagegen ist das Luziferische, das eben halt mit den Drogen auch vermittelt wird, das hebt heraus, das betäubt. Alle Drogen sind Betäubungsmittel, selbst wenn sie scheinbar für bestimmte Dinge aufwecken, man sagt bewusstseinserweiternde Drogen, ja, aber die sind in Wahrheit sind die Dämpfung. Insgesamt sind sie eine Dämpfung des Bewusstseins. Sie können zwar gewisse Visionen hervorrufen, ich sage jetzt bewusst Visionen, weil es sind keine wirklichen Imaginationen, weil sie sind nicht, also bestehen nicht in einem rein seelisch-geistigen, leibfreien Erleben, sondern sie bedienen sich sehr wohl also der Körperlichkeit. Also Visionen hängen immer damit zusammen, dass eigentlich der Astralleib, das Erleben eigentlich fester gefesselt ist an den physischen Leib als beim Normalmenschen, beim Durchschnittsmenschen. Und da tauchen also Visionen auf, die durch die Körperlichkeit bedingt sind, mitbedingt sind. Das können jetzt meistens Körperzustände sein, die sich eben in visionäre Bilder gleiten, die sich vermischen mit sinnlichen Eindrücken, die in der Erinnerung vorhanden sind, in die sich das gleitet, und in dem ganzen Leben natürlich durchaus alle möglichen dämonischen Wesenheiten, die wir in uns tragen, die gleiten sich in die Bilder. Also es sind schon oft sehr wichtige Bilder, aber sie sind nicht Bilder, die uns irgendwo hinaufführen. auch dann nicht oder schon gar nicht, wenn sie in wunderschönen Gestalten erscheinen. Ja, wer kann ja die Drogen nehmen, wenn die nur mit grimmigen Fratzen auftauchen würden. Das sind teilweise wunderschöne Bilder, das beseligende Bilder irgendwo. Aber das ist der Luzifer, der herausheben will. Und der Ariman aber durch den Einsatz der Drogen zerstört die Körperlichkeit. Und zerstört sie nämlich in der Weise primär einmal, dass das Ich nicht ordentlich rein kann. Also da haben beide wieder was davon.
Und die Zerstörung Arimans, die geht im Willen vor sich, gell?
Ja, ja, ja.
Also in der Entscheidungsfähigkeit.
In der Entscheidungsfähigkeit, ja, ja. Lähmt absolut die Entscheidungsfähigkeit, weil im Reich Arimans gibt es keine Freiheit. Also gerade beim Ariman, während bei den luziferischen Geistern ist so ein leiser Anflug irgendwo da. Bei den luziferischen Wesenheiten, die ja eigentlich sich herausgebildet haben auf dem alten Mond, da hat es begonnen, also die Wesenheiten, die heutigen Engelwesenheiten, die damals ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, sind zwar schon unter gewisse Bedingungen gesetzt worden, aber in denen sie bis zu einem gewissen Grad frei sich entscheiden konnten, in welche Richtung gehe ich. Gehe ich sozusagen den Weg den Opferweg, wenn man so will, derer, die zurückbleiben, oder gehe ich vorwärts, also die direkte Linie sozusagen, oder gehe ich den Umweg derer, die alte Kräfte zurückhalten, und das ist nicht mehr einfach ein reines Abkommandieren, wie Steiner oft sagt, sondern da ist eine gewisse Freiheit bereits drinnen. Und die sind daher auch die Freiheit bei Menschen erregen können, zunächst einmal da vorbereiten können. Also dort ist der Umschlagpunkt irgendwo. Aber im Reich Ariman geht eigentlich zurück auf die alte Sonne, da ist noch keine Rede davon. Also von irgendeiner eigenen Entscheidung, sondern er ist bestimmt zu der Rolle. Und daher wirkt im arimanischen Reich alles mit einer geradezu mechanischen Determiniertheit, Bestimmtheit. Also das läuft wie ein Uhrwerk sozusagen ab. Das Reich Arimans ist sozusagen im Grunde ein geniales, riesiges Uhrwerk, wo ein Rädchen in Rädchen greift, wo nichts dem Zufall überlassen ist, wo keine Lebendigkeit natürlich dadurch herrscht. Das ist alles, was der Bewegung ist, ist Scheinlebendigkeit. Man kann mit Maschinen auch sehr täuschend lebendig erscheinende Bewegungen nachäffen, aber es ist niemals ein wirkliches Leben. Es ist nur einfach eine komplexe Bewegung, die gewisse Bewegungsformen des Lebendigen nachahmt, auf mechanische Weise aber eben. Das heißt, gerade ohne die Gestaltungsfreiheit. Und indem Ariman eben auch unterstützt durch die stoffliche Seite jetzt, also das heißt die arimanische Seite der Drogen, arimanisiert sie den Körper, das heißt mechanisiert ihn, raubt ihm Freiheit. Stärkt dadurch aber auch die Abbaukräfte, weil Lebendiges eben lässt sich nicht ungestraft in einen Mechanismus umwandeln. Das geht halt nicht so einfach. Ich kann nicht einfach ein Menschenleib kristallisieren. Der Mephisto spricht im Faust 2 vom kristallisierten Menschenvolk. Sagt, das habe ich schon gesehen, das ist für mich nichts Neues. Das ist so ein bisschen was. Das ist das Gegenbild eigentlich zu den Ich-Kräften. Andererseits hat nämlich das Ich sehr wohl unheimlich viel mit den kristallbildenden Kräften zu tun, aber halt mit den kosmischen Kräften und mit den Kräften, die sogar vom Kristallhimmel kommen, also von dem, was hinter den Sternen ist, wenn man so will. Und nur der Ariman, der bildet halt dann wirklich da verstofflicht diese Kristallbildungskräfte. Die Kristalle in ihren Formen eigentlich, die kommen von dort, auch die Kristallformen. Aber der Ahriman verstofflicht es. Sonst wären es eigentlich übersinnlich physische Kristalle. Das wären die reinen Kristalle. Und so ein Kristall ist auch durchaus noch so ein im Grunde reiner Kristall, also jedenfalls ein nicht arimanisierter, ist durchaus auch der Edelstein, der aus der Krone Luzifers gefallen ist. Das ist natürlich kein irgendeiner Rubin oder Diamant oder sowas, sondern das ist ja was durchaus bis ins Physische geht, aber eben nicht stofflich physisch. Das ist eben immer der große Unterschied. Das eigentlich Physische sind die Formkräfte, die im Physischen wirken. Also das sind die Kräfte, die eben auch im Auferstehungsleib des Christus zum Beispiel drinnen sind, dann natürlich in einer ganz anderen Form und in einer höheren Form, aber es ist ein Zusammenhang da und daher nicht so ganz unberechtigt die Legende oder die Sage bezüglich des Gralsgefäßes, dass das auch etwas zu tun hat mit dem Stein, der aus der Krone Luzifers gefallen ist. Das sei also das Auffanggefäß eben für das Blut Christi gewesen. Das ist natürlich alles nicht jetzt im äußeren materiellen Sinn zu verstehen, sondern im geistigen Sinn zu verstehen. Also diese Kräfte haben was damit zu tun. Es sind also diese himmlischen Kräfte, die aber durchaus auf die Erde gestürzt sind. Dieses Gefäß ist notwendig sozusagen. So wie es notwendig war, dass sich der Christus eben in einem irdischen Leib inkarniert hat. Und dieser irdische Leib ist ja auch irgendwo ja interessanterweise zu verdanken den luziferischen Kräften, zunächst einmal der luziferischen Versuchung. Die zieht es hinunter, nur wird es dann unten von Ahriman ergriffen. Und der Luzifer ist jetzt einer im Grunde, was will er, weil er den Menschen frühzeitig vergeistigen will, obwohl er ihn vorher in die sinnliche Welt gestoßen hat. Wie ist das jetzt? Stoßt er jetzt runter oder zieht er rauf? Was ist eigentlich? Ja, er hat ihn hinuntergestoßen, jetzt ist er unten in die Fänge Ahrimans gekommen. Aus den Fängen Ahrimans will er ihn eigentlich wieder herausziehen und von dem wegheben irgendwo. Das war also sozusagen nicht die Intention, den Menschen jetzt dem Ahriman zu schenken. Also das heißt, wenn Luzifer uns jetzt frühzeitig vergeistigen will, heißt das, er will uns auch in gewisser Weise frühzeitig dem Ahriman entreißen. Oder hat Sorge, dass der ihn kriegt. Also sie sind eigentlich trotzdem Gegner und trotzdem ergänzen sie sich heute so perfekt in so vielen Alltäglichkeiten eigentlich, dass das unglaublich ist und das macht es so problematisch. Gibt aber andererseits auch gerade sehr gut die Möglichkeit, oder gäbe sehr gut die Möglichkeit, dass genau dort das Ich sich hineinsetzt und wirkt. Und die zwei jetzt genau dort, wo sie sich so eng miteinander verschlingen in ihrer Tätigkeit, dass da mittendrin das Ich steht und sagt, wo es lang geht. Und sie dann beide wirklich einspannt im harmonischen Einklang miteinander. Weil Luzifer und Ahriman suchen jetzt eine gewisse Zusammenarbeit, aber das ist lang nicht ein harmonisches Zusammenwirken in Wahrheit. Das ist jetzt äußerlich ausdrücklich ein pragmatisches Zusammenwirken, das schon recht gut funktioniert heute, aber das ist keine selbstverständliche Harmonie, weil sie eigentlich ihrem innersten Wesen noch so auseinandergehen. Also das passt nicht irgendwo und wenn es uns aber gelingt, das, diese beiden Kräfte in eine Harmonie zu bringen, heißt das nichts anderes, als dass wir sie ins richtige Gleichgewicht bringen. Das ist der andere Ausdruck dafür. Weil das Gleichgewicht zwischen Luzifer und Ahriman herzustellen, das klingt so schön gut, also schaue ich, dass ich stark luziferisch und stark arimanisch wäre. Dann möglichst gleich stark luziferisch und gleich stark arimanisch wäre, dann müsste sie eigentlich noch im Prinzip der Waage genau passen. Das ist aber nicht so einfach so, weil in der Regel stimmt es schon, man verfällt stark dem arimanischen, auf der einen Seite stark dem arimanischen, aber nur zielte halt der arimanische Impuls gerade ein bisschen in eine andere Richtung als der luziferische. Das ist eben nicht einfach so wie bei der Schwere nach oben, nach unten, sondern das hat verschiedenste Richtungen. Und wenn die nicht genau zusammenstimmen, dann kippt das Ganze nach der einen oder anderen Seite. Also das muss ein sehr speziell austariertes Gleichgewicht sein, wo jede dieser luziferischen Facetten eine genau gleich starke arimanische Facette entgegengesetzt bekommt. Dann erst funktioniert das. Nicht so Luzifer als Ganzes genommen und Ahriman als Ganzes, dann wird es eine Katastrophe. Dann werden wir zerrissen, wird das Ich fast zerrissen dadurch. Weil das gibt dann eben den noch tieferen Impulsen, also eben den Asuras die Möglichkeit einzugreifen, und die können sogar das Ich direkt angreifen. Und da würde im Extremfall also die Gefahr bestehen, dass wirklich das Ich zerrissen wird sozusagen, also seine Individualität verliert. Das ist der Extremfall. Das heißt, nicht mehr als eigenständige Individualität weitergehen könnte, sondern sozusagen zurückfällt in den großen Schöpfungsimpuls, aus dem es eigentlich stammt, aber nicht als eigenständiges jetzt weitergeht. Ich meine, wir sind auch, wenn wir unser Ich richtig entwickeln, immer können wir schöpfen aus dem Reservoir, sprich, also wir können im Prinzip, natürlich heute noch nicht, aber im Prinzip alle Kräfte rege machen, die es in dieser Schöpfungsquelle, also da oben irgendwo im Nirvana gibt. Alles das können wir rege machen, also die ganze Kraft, das ganze Potenzial haben wir. Aber und wir können es irgendwann einmal oder immer mehr eben ganz individuell einsetzen. Das heißt, es wird irgendwann einmal so weit sein, wenn unsere Schöpfungskraft so groß ist, dass wir ganze Welten hervorbringen können. Weil der Mensch ist angelegt eigentlich, irgendwann einmal auch so eine Art Schöpfergottheit zu werden. Das heißt, auch eine äußere Natur hervorzuheben, da brauchen wir uns jetzt noch nicht wirklich große Sorgen machen. Aber ich meine, wir müssen schon insofern Sorgen machen, als wir jetzt dazu halt den Weg bereiten müssen. Und alles, was wir jetzt verfehlen, wird dann einen gewissen Mangel erzeugen. Aber also diese Asuras, aber das sind also die Kräfte, die wirklich im Extremfall eben auch dazu führen könnten, dass das Ich eben nicht mehr individuell weitergeht und dass diese neue Schöpfung dadurch insofern beeinträchtigt wird, weil sie wird einen anderen Charakter haben. Sie wird also nicht unmittelbar aus dieser zentralen Schöpfungsquelle gespeist, sondern durch viele Mittelpunkte gespeist, die unmittelbar aber jetzt mit der Schöpfungsquelle verbunden sind oder unmittelbar sie erschöpfen können. Das heißt, einzelne, individuelle Menschen. Und dadurch entsteht ein ganz anderes Schöpfungsprinzip in gewisser Weise. Bis jetzt ist es als einfach unmittelbar aus einer zentralen Quelle gespeist worden. Also vom Zentrum aus könnte man sagen. Jetzt, in einer Zukunft irgendwann, ist es eine in gewisser Weise eine Schöpfung, die aus der Peripherie heraus entsteht. Also das heißt, aus einer Vielzahl von Zentren, die aber alle dadurch verbunden sind, dass die gleichartige Schöpferkraft in ihnen lebt, aber aus jedem individuell herauskommt. Und das heißt, dadurch entsteht eine millionenfach reichere Schöpfungsmöglichkeit in Wahrheit. Das ist der Punkt, weil, wie soll ich sagen, jedes einzelne Ich bringt ganz individuell bestimmte schöpferische Impulse herein. Wenn das die große Schöpfungsquelle tut, tut sie das auch. Dadurch entsteht also diese Schöpfung, die wir jetzt haben. Aber jetzt gibt es dann viele, viele Zentren, auf denen jeder was ganz Individuelles dazu beiträgt, das trotzdem aber zusammen ein Ganzes bildet. Das ist etwas, was heute noch nicht möglich wäre. Also für das Oberste nicht möglich wäre.
Kann man sagen, dass eine krankhafte Erscheinung,
ja,
von dem, was du jetzt als,
ja,
beschrieben hast, das Phänomen der gespaltenen, der multiplen Persönlichkeitsspaltung ist?
Ja, also da kommt auf jeden Fall was hinein, was jedenfalls mit diesem Sorat-Impuls zusammenhängt. Also wo sozusagen vom Ich her was abgesplittert wird, in gewisser Weise sich selbstständig macht, wirkt im Seelischen so als separate seelische Gebiete dadurch auch entstehen und das Ganze sich nicht mehr so unter einem Dach zusammenfindet. Mhm. Und das ist das große Problem. Also das
Ein negativer Vorläufer
ist das, ja, ja, so im Kleinen sozusagen.
Ja. Ja. Die Gebärde, die da drinnen steckt, in dieser, weiß ich, es gibt Menschen, die haben 12, 13 verschiedene Persönlichkeiten,
ja, ja,
und die können die alle einzeln beschreiben.
Ja.
Also richtig. Die Gebärde des Verteilens.
Ist da drinnen, ja.
Oder die Widmung an das Gute oder an das Individuelle, die fehlt.
Die fehlt. Das stimmt. Das ist also überhaupt ein sehr komplexes Thema. Also das, weil dazu natürlich jetzt noch kommt, dass trotzdem oder gerade weil es dann also die verschiedenen Individualitäten gibt, es trotzdem das Gemeinsame gibt, also die Menschheit als solches, die als Schöpfer auftritt, also sie ist verbunden auf der anderen Seite. Und jeder mit jedem, also wenn ich sage Punkte, ist das eine Bild, halt, wenn man sich jedes einzelne Ich als einen Punkt vorstellt, aber man könnte jetzt auch das andere Bild gebrauchen, es sind lauter Kreise, die übereinander liegen, alle an derselben Stelle, aber jeder hat eine einzelne, ganz bestimmte Tönung, eine bestimmte individuelle Färbung sozusagen. Und jeder bestimmt mit, wie die gesamte Schöpfung aussehen wird, ja, dann.
Sag nochmal bitte dieses Bild von den Kreisen.
Also Kreise, die exakt übereinander, gleich große Kreise, die exakt übereinander liegen, gleich groß, also die deckungsgleich im Idealfall sind. Also das heißt, Idealfall wäre, dass alle Menschen dann die gleiche Entwicklungsstufe erreicht haben. Dann wären das im Bild gesprochen jetzt gleich große Kreise, aber jeder hat eine ganz bestimmte Farbnuance, die nicht ein zweites Mal vorkommt. Und alle zusammen ergeben das Bild. Also das heißt, jeder ist damit verbunden mit allen anderen. Und so, dass er sie wirklich in seinem innersten Wesen gegenwärtig hat. Also diese Iche stecken absolut ineinander dann. Und da gibt es also keine äußere Differenz. Also dass man kann ja nicht sagen, das eine Ich steht dem anderen gegenüber. Das kann man eigentlich gar nicht mehr sagen. Sondern es ist mit allen anderen Ängsten verbunden, kann sich aber trotzdem von ihnen unterscheiden. Aber das ist kein Gegenüber, sondern jede Erregung des anderen Ich ist sozusagen im eigenen Ich spürbar und umgekehrt. Und trotzdem hat die, ich meine, für uns ist das heute kaum vorstellbar. Also ich spüre alle Willensimpulse, alle schöpferischen Impulse, die in allen anderen Menschen da sind, und trotzdem bin ich mein eigener. Und habe meinen und kann den unterscheiden von den Impulsen den anderen, aber ich lese ununterbrochen sozusagen, was die anderen für Impulse hineinbringen. Und kann meine damit abstimmen sozusagen. Also ich kann die immer berücksichtigen. Es ist nicht so wie heute, halt, dass man sagt, naja, entweder machen wir es so oder machen wir es so, sondern wir machen es so und so. Beides zusammen, das wird dann einmal gehen, das ginge heute noch nicht. Eben nicht einmal für die höchsten Hierarchien ginge das heute noch in der Art. Das geht heute nur, dass durch alle von oben her in Unfreiheit die schöpferische Quelle wirkt. Und jetzt könnte man sagen, jedes ist so ein Zentrum, das einen Kreis sich ausweitet zum Kreis, und man müsste jetzt noch das Bild eines eigentlich im Grunde unendlich großen Kreises nehmen, dann passt es nämlich ganz, weil ein unendlich großer Kreis kann seinen Mittelpunkt überall haben. Also das heißt, nicht, weil von egal von welchem Punkt ich im Endlichen ausgehe, es ist unendlich weit bis in die Unendlichkeit. Das heißt, jeder beliebige Punkt, wo immer er auch im Raum ist, kann Mittelpunkt des unendlichen Kreises sein oder ist Mittelpunkt des unendlichen Kreises. Also das müsste man jetzt in das Bild vielleicht mit hineinnehmen. Es sind unendlich große Kreise und jeder hat aber seinen Mittelpunkt woanders. Und das ist trotzdem der eine, diese vielen Mittelpunkte sind zugleich der eine Mittelpunkt des unendlich großen Kreises. Es ist paradox irgendwo. Also das sind halt jetzt so mathematisch-geometrische Bilder, die einem irgendwo die Richtung weisen können, sagen wir es einmal so.
Siehst du das als Kreise oder als Sphären?
Man kann es auch als Sphären sehen, ja. Mhm. Das Bild ist dann nur noch komplizierter. Mhm. Wobei es im Imaginativen sogar eher als Kreis insofern auftritt, weil Imaginationen eher was Flächenhaftes haben. Mhm. Also in dem Sinne wirklich Bild sind. Und das Räumliche, namentlich das dreidimensionale Räumliche, ist sowieso nur eine Möglichkeit von raumartigen Anordnungen, sagen wir mal so, weil es gibt höherdimensionale Räume, die wir uns halt sinnlich nicht vorstellen können, die wir aber mit dem Denken erfassen können und in denen wir mit dem Denken leben können und in denen wir uns einmal geistig durchaus bewegen werden können. Wir können uns das halt nicht sinnlich vorstellen, das ist das Problem. Dass unser sinnlicher Organismus ist halt aus bestimmten Gründen auf die drei Dimensionen beschränkt. Und das nehmen wir als Raum wahr. Und die Naturwissenschaft weiß mittlerweile, dass wir damit nicht einmal mit der Beschreibung des Kosmos auskommen. Also da muss ich zumindest in die vierte Dimension gehen. Und da wird es dann natürlich schon für unser Vorstellungsvermögen sehr obskur, wenn man sich das vorstellt. Da gibt es gekrümmte Räume, die in sich selbst zurückkehren. Das kann ich mir höchstens eine Dimension tiefer vorstellen, wenn man die Erdoberfläche vorstellt. Das ist eine Kugel, das ist eine Fläche, die aber im dreidimensionalen Raum drinnen steckt. Daher kann ich eine geschlossene Fläche haben. Ich kann auf der Erde mich immer irgendwo weiter bewegen. Ich werde nie irgendwo runterfallen von der Erde. Weil es ist eben nicht eine Scheibe, sondern es ist eine gekrümmte Fläche. Aber also das heißt etwas Zweidimensionales. aber die krümmt sich in einem dreidimensionalen Raum. Und so ist das, was wir als dreidimensionaler Raum wahrnehmen, krümmt sich in einem vierdimensionalen Raum. Laut Wissenschaft. Also das hat sich schon also im 19. Jahrhundert angedeutet. Also da ist man immer mehr auf eben höherdimensionale geometrische Räume rein mathematisch gekommen und später hat es dann eben der Einstein angewendet auf die Entwicklung des Kosmos überhaupt. Daraus ist dann die allgemeine Relativitätstheorie entstanden. Das ist also die zweite Phase der Entwicklung der Relativitätstheorie. In der ersten ist das noch nicht drinnen. Also das ist so erst später, also so in der Weltkriegszeit entstanden, während die erste, also die spezielle Relativitätstheorie ist 1905 entstanden. Also auch im Anbruch des neuen lichten Zeitalters. Auch wenn sie unheimlich abstrakt ist und aber es kommen doch Dinge hinein, die sehr interessant sind und die vor allem dieses simple, materialistisch, dreidimensional gegenständliche Bild erschüttert haben. Das ist mit etwas, was das erschüttert hat. Das ist schon, einmal wenn es schon für nichts einen anderen Wert hat, hat es schon für das alleine Wert, dass man sagt, gut, wir die Vorstellung, alles besteht aus dreidimensionalen Dingerchen, die können wir uns irgendwie abschminken. Mit der komme ich nicht in der großen kosmischen Dimension mit und mittlerweile weiß man, in der mikroskopischen, also auf der Ebene der Elementarteilchen oder so auch nicht. Da gibt es auch die verschiedensten Erregungen, mein Gott, also da glaube ich immer mit elfdimensionalen Räumen und die eingerollt teilweise sind und daher dann nicht wahrnehmbar sind oder nicht messbar sind, was Gott weiß. Also es ist kompliziert. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das schon der Weisheit letzter Schluss ist, aber das Spannende ist dann, dass die Wissenschaft sich mit diesen Dingen beschäftigt, diese Gedanken denkt und versucht also den Faden des Denkens dort nicht zu verlieren. Das ist eigentlich der geistige Effekt, den die Wissenschaften haben. Und das ist auch das, was sie wertvoll macht, was sie wirklich wertvoll macht, auch im geistigen Sinn. Dass wir jetzt halt technische Anwendungen davon haben, das ist sicher das Leben erleichternder Begleiteffekt und zugleich ist es was den Navimann freut. Aber die geistige Bedeutung liegt in den Gedanken, die da gebildet werden, in den sinnlichkeitsfreien Gedanken, die gebildet werden. Und gerade also namentlich die Physik bewegt sich also ganz stark in diesen Bereichen. Die hat mittlerweile kein Problem mehr, dass sich eben mathematisch in sinnlich völlig unvorstellbaren Dimensionen zu bewegen. Und ganz konkret damit zu denken und Folgerungen daraus zu ziehen und die halt zu prüfen. Das sind einfach Übungen. Übungen für geistige Übungen in Wahrheit, nichts anderes. Also in Wahrheit sind namentlich die theoretischen Physiker sind geistig Übende. Das sind sie. Das sind sie, auch wenn sie sich dessen nicht bewusst sind. Manche sind das, also die tiefer Denkenden sind das, die kriegen was davon mit und die sind sich auch bewusst, dass eigentlich das, was wir als Materie bezeichnen, dass das einen geistigen Hintergrund hat, das ist denen ganz klar. Und andere, wie soll ich sagen, beschäftigen sich halt mit den Gedankenformen und zerbrechen sie nicht weiter den Kopf darüber, welche weitere Bedeutung das hat. Die freuen sich halt, wenn sie es rechnen dürfen, weil das einfach spannend ist. Und wenn man soll es ja nicht glauben, es gibt Leute, die Mathematik gern betreiben, gibt eine ganze Menge. Und das war ja schön, ein Schulsystem, wo mehr Menschen das nahegebracht würde, weil es eigentlich wirklich ganz tolle geistige Erlebnisse sein können. Aber die sind es natürlich nicht, wenn ich einfach stur eine Formel auswendig lerne, die ich im Grunde nicht verstehe und nicht nachvollziehen kann, dann habe ich sicher kein geistiges Erlebnis, sondern ein seelisches Erlebnis des Unwillens und der Verwirrung und der Verzweiflung oder weiß Gott was. Also das ist vielleicht nicht so hilfreich.
Wolfgang, die Zeit, welche Zeit kann ich mir vorstellen,
ja,
in der diese Kreise übereinander liegen und dieses Bild, was du beschrieben hast?
Naja, das ist die.
Das ist noch nicht im Jupiter.
Nein, das ist. Das wird letztlich der Zustand sein, in den unsere ganze planetarische Entwicklungskette mündet. Mhm. Also das heißt, die Früchte davon kommen abseits davon. Ich sage jetzt bewusst nicht danach, sondern abseits davon. Weil dann werden wir so weit sein, dass wir auf der Stufe stehen, auf der heute die Elohim stehen. Dann werden wir diese Stufe erreicht haben. Nicht sozusagen durchrechnen, also wer ist denn über uns? Das sind die Engel, die Erzengel, die Urengel, also sprich Achai, und dann kommen die Elohim, die Geister der Form, die sind das darüber. Also zuerst unten die drei Engelhierarchien im engeren Sinn und dann darüber die unterste Götterhierarchie. Deswegen eben auch als Götterhierarchie zu bezeichnen, weil die sind Ausführende bereits als eines Schöpfungswerkes. Die Urengel, Erzengel, Engel könnten aus sich heraus alleine sozusagen ohne Hilfe der darüberstehenden Hierarchien noch keine Schöpfung heraus hervorbringen. Also sie hätten nicht die Kraft, sie können nicht die Gedankenformen bilden, die notwendig sind, um so eine Schöpfung hervorzubringen. Die Geister der Form können das bereits. Und diese Entwicklungsstufe werden wir dann erreicht haben, weil wir steigen jetzt auf im neuen Jupiter, also in der nächsten Inkarnation der Erde sozusagen zu engelartigen Wesenheiten, aber nicht vergleichbar mit den heutigen, aber auf eine vergleichbare Stufe. Dann auf der neuen Venus steigen wir auf zu erzengelartigen Wesenheiten und im Vulkanzustand dann zu urengelartigen Wesenheiten. Und dann ist aus, sozusagen, aus in dem Sinn, dass sich dann das Karma dieser planetarischen Entwicklungskette erfüllt, das heißt vollkommen aufgelöst wird. Weil was für unser Menschenleben gilt, gilt im ganz Großen eben nicht nur für jeden einzelnen planetarischen Entwicklungszustand, sondern für die ganze Planetenkette. Sie erzeugt einmal, sie fängt sozusagen mit null Karma an. Darum ist es ein völliger Neubeginn und man kann nicht einmal sagen, es hat was mit vorher oder nachher zu tun. Es gibt zwar geistige Wesenheiten, die schon existieren, wo wir jetzt sagen würden, die müssen ja vorher gewesen sein, eine Zeit. Jetzt, wir können uns halt schon wieder nicht wirklich vorstellen, aber man kann es ja nur sagen, es gab abseits von diesem Beginn, der damals gab es auf jeden Fall schon geistige Wesenheiten, die treten jetzt herein. Und jetzt beginnt eine Schöpfung, einmal mit dem alten Saturn. Mit dieser Entwicklung der Schöpfung entsteht aber auch Karma. Also es entsteht ein Weltenschicksal. Und es entsteht Schicksal jetzt auch für alle beteiligten Wesenheiten. Alle, auch die höchsten Hierarchien, laden zunächst einmal ein Schicksal auf sich. Was in dem Sinn nichts Schlechtes ist, also das, weil sie könnten keine Schöpfung hervorbringen. Weil im Grunde, was ist ja Schicksal, wenn ich es jetzt ganz, ganz direkt sage, das Schöpfungswerk, das entsteht, ist ihr Schicksal. Das ist das kristallisierte Schicksal und sie müssen das zu einer gewissen Reife bringen, die seine äußere Reife im Mittelpunkt der Entwicklung erreicht. Das heißt Erdentwicklung, weil wir stehen in der Mitte, also alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, jetzt Erdentwicklung und dann noch wieder drei zukünftige Zustände. Das heißt, wir sind jetzt in einem Zustand, wo diese Schöpfung am alleräußerlichsten hervortritt. Sie wird auf dem neuen Jupiter nicht mehr in einer so stark äußeren äußerlich materiellen Form hervortreten wie jetzt. Sehr wohl physisch noch, aber eben nicht so stofflich physisch, nicht so verdichtet wie jetzt, sondern bereits wieder stärker geistig geworden. Und das heißt, den kommenden Epochen dienen eigentlich daran, dass dieses Weltenkarma wieder aufgelöst wird. Und am Ende der Entwicklung, wenn also dieser Vulkanzustand zu Ende gekommen ist, wird das gesamte Karma dieser Planetenkette aufgelöst sein. Und dann bleibt über die reine Schöpferkraft. Weil Bestandteil dieses Schöpfungswerkes ist ja nicht nur das äußerlich physisch-materielle, das ist die ganze Ätherwelt, das ist die ganze Astralwelt, also die ganze Seelenwelt. Das gehört alles dazu. Das alles muss aufgelöst werden wieder. Und was letztlich zurückbleibt, ja sogar die Gedanken, die Schöpfungsgedanken, insofern sie in der geistigen Welt im engeren Sinn, im Devachan, also in der himmlischen Welt leben, sogar die werden aufgelöst. Die sind gültig für unsere Planetenkette. Weil die Schöpfungsquelle liegt noch höher. Die ist das, was diese Gedanken überhaupt erst hervorbringt. Und selbst die, wie soll ich sagen, die keimhaften Gedanken, die im oberen Devachan sind, selbst das ist etwas, was aus eben etwas noch Höherem hervorgebracht wird. Eben Nirvana-Plan letztlich. Da ist sowieso noch drüber ist die sogenannte Welt der Vorsehung, das dazwischen. Also über dem Devachan, über der himmlischen Welt, das ist die Welt, die wir normalerweise im Nachtodlichen gerade noch bis zur Spitze heraufkommen und dann wieder heruntersteigen. Aber darüber liegt noch die Welt der Vorsehung. Der Buddhi-Plan hängt mit Buddhi, mit dem Lebensgeist zusammen, also diesem hohen geistigen Wesensglied, das durch die Vergeistigung des Ätherleibs entsteht in uns. Das ist sozusagen die kosmische Dimension, mit dem Buddhi-Plan ist ganz eng verbunden der Christus. Und darüber der Nirvana-Plan, der selber noch in sich dreigegliedert ist in gewisser Weise. Und dort, das ist der Heimatort der Trinität, wenn man so will, von dort, das ist die Schöpfungsquelle, die eigentliche Schöpfungsquelle. Und von der kann man im Grunde gar nichts mehr wirklich aussagen, eben außer dass sie die Trinität ist und sie verfolgen in den Taten, die sie setzt. Aber sie ist, und zwar nicht unbeschreibbar wegen des mangelnden Erkenntnisvermögens, sondern grundsätzlich, weil sie in nichts als purer Schöpferkraft besteht. Und da ist noch nichts da, was sozusagen ich irgendwie beschreiben könnte, sondern erst wenn die Schöpferkraft etwas geschaffen hat, dann kann ich sagen, aha, das ist so und so. Und das Erste, was sie schafft, sozusagen, ist diese Welt der Vorsehung. Und diese Welt der Vorsehung, die überspannt jetzt unsere ganze planetarische Entwicklungskette. Also das heißt, da ist einmal der Grundplan, wenn man so will, für die ganze planetarische Entwicklungskette drinnen. Und dann wird es in den einzelnen Verkörperungszuständen ausgearbeitet weiter. Und da sind jetzt dann einzelne Hierarchien zuständig dafür, die Hauptlast zu tragen beim Schöpfungsprozess. Und das sind eben anfangs die sogenannten Throne beim alten Saturn, es sind zwar die anderen Hierarchien auch beteiligt, aber die Throne also maßgeblich. Auf der alten Sonne sind es dann die Geister der Weisheit. Da sind wir schon in der mittleren Dreiergruppe der Hierarchien. Die Throne zählen schon zu den obersten Throne, Cherubim, Seraphim. Das sind die Weisen noch darüber hinaus. Also Throne sind da die untersten. So, jetzt kommen dann die Geister der Weisheit. Die stehen darunter, unter diesen auf dem alten Mond die Geister der Bewegung. Die sind sehr wesentlich damit beschäftigt, dann den Astralleib hervorzubringen. Und auf der Erde die Geister der Form. Das ist die mittlere Dreiergruppe, also Geister der Weisheit, Geister der Bewegung, Geister der Form. Und die Geister der Form sind die, die das Ganze jetzt bis zur dichtesten Gestaltung herunterbringen können. Die sind dazu notwendig. Und genau diese Schöpferkraft oder eine vergleichbare Schöpferkraft, aber halt unter ganz anderen Rahmenbedingungen, versehen mit einem ganz anderen Plan der Vorsehung, wird nach abseits unserer planetarischen Entwicklungskette eine andere Schöpfung beginnen. Und da werden wir eine wesentliche Rolle spielen dabei.
Bei dem ganzen Prozess bis dorthin?
Nein, in einer neuen planetarischen Entwicklungskette, über die wir natürlich jetzt überhaupt nichts sagen können, weil die davon abhängen wird, welche geistigen Wesen wir geworden sind zu dem Zeitpunkt.
Das habe ich eigentlich gemeint, weil der Prozess von jetzt an, wo wir, wie du oft gesagt hast, unseren Platz, unsere Rolle, unsere Aufgabe erkennen und ausführen müssen, das ist schon alles Vorbereitung.
Das ist alles Vorbereitung dorthin.
Und
das liegt eigentlich alles in dem Keinsimpuls drinnen. In Wahrheit. Also sehr wesentlich. Schon dann in Verbindung mit dem Abel-Impuls, aber dieser Tätigkeitsimpuls, dieser eigenständig schöpferische Impuls, das liegt in der Keinsströmung drinnen. Und darum ist dieser Kein jetzt einmal geschaffen von einem der Sonnen-Elohim in Verbindung mit Eva, der Erdenmutter, der Erdenseele, auch wenn man will, wie auch immer. Die eben das materielle Prinzip im weitesten Sinn aus den vergangenen planetarischen Entwicklungsstufen herüberbringt. Naja, jetzt sind wir ein kleines Stückchen weitergekommen, stehen Quatzen noch immer ganz am Anfang. Jetzt müssen wir uns dann anschauen, wie das mit dem Abel das nächste Mal, wie das genauer ist. Und dann werden wir uns noch einmal überlegen, wie das mit der Lilith ist, Adams erster Frau, weil das muss ja offensichtlich auch da irgendwo in der Gegend eine Rolle spielen. Und das spielt es auch. Und das spielt es auch. Und da gibt es also einige Merkwürdigkeiten drin. Und interessante Sachen, wo ich gestehen muss, dass ich ein Gesamtbild immer noch nicht habe. Und es gibt da von Steiner keine näheren Angaben dazu. Also Lilith taucht im Grunde einmal auf, wo es beschreibt bei Besprechung des Faust, da taucht ja die Lilith in der romantischen Walpurgisnacht auf, nicht? Wer ist das? Lilith, wer? Adams erste Frau. Und das ist es. Und dann gibt es also den Kommentar dazu oder die Erläuterung von Rudolf Steiner dazu, dass das etwas zu tun hat, damit der Ätherleib des Faust gelockert ist, der Ätherleib gelockert ist und ihm jetzt in weiblicher Form, weil er selber männlich ist, in weiblicher Form erscheint, weil der Ätherleib des Mannes hat einen weiblichen Charakter, erscheint eben in Form der Lilith. Das ist eigentlich das einzige Mal, wo die Lilith erwähnt wird, oder nicht ganz, ich habe das auch schon mal erwähnt, als Name oder als Wort taucht es in nicht in allen Nachschriften, aber in einzelnen Ausgaben des Schöpfungszyklus, also über die Schöpfungsgeschichte, GA 122 ist das, die ja der Auslöser für den ganzen Zyklus da letztlich irgendwo war, der die erste Grundlage war und den Anstoß gab, das mit dem Hebräischen auch zu verbinden. Dort werden eben diese Geister der Nacht, Laila, die wir kennen, Lilith geschrieben. Ja, und zwar in den Anmerkungen dann irgendwo hinten. Und das ist ganz interessant und es gibt ja da eben auch wirklich einen gewissen Zusammenhang.
Aber es sind auch Brüche, kommt mir vor, also so Störungen eigentlich.
Ja, ja.
In dem Bild, was wir uns schaffen wollen.
Ja. Es ist richtig, ich sage einmal, es fehlen natürlich einfach Puzzleteile, es sind Risse drinnen und wir müssen uns langsam vortasten. In
das gehört zum Kreativen
dazu. Ja, das gehört dazu. Also, ich meine, wir haben halt einfach den Vorteil, wir haben trotzdem durch Rudolf Steiner erstens einmal so viele Anregungen und dann, wie soll ich sagen, so ein sicheres Orientierungsgitter. Mhm. Also man merkt dann irgendwo, wenn man ins sumpfige Gelände kommt, merkt man das an gewissen Zeiten. Da hat er davon gesprochen, jetzt merkt man, jetzt haben wir uns verirrt, jetzt sind wir am falschen Gebiet. Aber es besteht natürlich absolute Notwendigkeit und Aufforderung, zwischen diesen Gitterelementen irgendwo den Rest abzusuchen, was dort ist. Weil das Ganze ist so unglaublich reich, dass Steiner beim besten Willen, selbst wenn er Tag und Nacht 24 Stunden gesprochen oder geschrieben hätte, wäre er nicht fertig geworden. Weil selbst das wäre nur ein Bruchstück von dem, was eigentlich dahinter steckt noch. Ich meine, er konnte einfach wichtige Punkte herausholen im Grunde. Dazwischen sind noch in Wahrheit viele, viele Fragen offen. Und gerade wenn man sowohl seine Schriften als seine liest oder seine Vorträge liest, öfter liest, tauchen im Grunde immer mehr Fragen auf. Weil zuerst hat man schon den Eindruck, da wird einmal was beantwortet und das ist auch so, aber die Antwort führt eigentlich dann zu noch drei weiteren Fragen. Und dann denkt man sich, gut, jetzt weiß ich eigentlich noch immer nicht alles. Im Gegenteil, jetzt sehe ich nur, was ich alles nicht noch weiß. Also da sind noch viele Geheimnisse offen und denen man wirklich nachforschen kann, auch wenn man nicht jetzt die Kapazität natürlich von Rudolf Steiner hat, die haben wir halt nicht.
Aber die Freiheit können wir uns nicht.
Wir haben die Freiheit und wir haben eine Orientierungshilfe und der Punkt ist, wenn man mit einem entsprechend intensiven Erleben herangeht an die Dinge, kommen schon Dinge, die richtig sind. Es kommt schon was herein, weil wir in Wahrheit alle mehr von diesen geistigen Dingen erleben, aber zunächst unterbewusst, als wir glauben. Alle Menschen. Manche stärker, manche schwächer, weil das natürlich mit den Vorinkarnationen und so weiter natürlich zusammenhängt, wer mehr in die Richtung gearbeitet hat. Aber die Dinge sind da. Und das muss nicht unbedingt gleich in einem ausgeprägten Hellsehen hervorbrechen, wobei das mit dem Hellsehen sowieso so eine Frage ist, was man sich darunter vorstellt. Meistens stellt man sich was völlig Falsches darunter vor und wartet ewig darauf, auf das, was eigentlich eh schon zumindest zart da ist. Und wenn man denkt, was sehe ich jetzt? Also jetzt sehe ich die Aura, also sprich irgendein buntes Blink-Blink rund um den Menschen herum und das sehe ich nicht, wieso sehe ich das nicht? Also wenn man das sieht, würde ich schleunigst erwarten, zum Doktor zu gehen. Jetzt weiß ich nicht, zum welchen, entweder zum Augenarzt oder zum Psychiater, aber zu einem wäre empfehlenswert. Also so spielt sich das Hellsehen nicht ab, sondern die Farben der Aura entstehen eigentlich daran, dass man eben das Seelische des anderen Menschen so intensiv wahrzunehmen beginnt, zu spüren beginnt, dass man es am besten in Farbqualitäten ausdrücken kann. Aber man sieht sicher keine sinnlichen Farben. Das ist was anderes. Aber es ist so intensiv und so klar da, dass einfach, weil Farben sehr viel mit dem Seelenleben zu tun haben und Seelenstimmungen am unmittelbarsten ausdrücken können, dass es einfach das beste Ausdrucksmittel ist, es in Farben zu schildern. Und man kann dann ganz klar die genaue Nuance angeben, sozusagen, die passt. Aber man muss sehr klar sein, dass es nicht ein sinnliches Farbenerlebnis ist. Das war es bis zu einem gewissen Grad beim alten Hellsehen, weil das alte Hellsehen nämlich viel mehr auf den Körper sich gestützt hat, also nicht ein völlig leibfreies, war schon, da war schon ein Teil herausgehoben, aber eben nicht alles. Und da gerade also die Sinnesqualitäten dann ganz stark reinkommen, es kommt dann zu Visionen. Visionen sind eigentlich also schon sehr verwandt in Halluzinationen. Das heißt, es kleidet sich in wirklich so, dass diese seelischen Dinge jetzt aber wie Sinneseindrücke erlebt werden. Und wenn ich in die atlantische Zeit zurückgehe, oder ans Ende eigentlich der atlantischen Zeit, in die urindische Zeit hineingehe, beginnt sich ja überhaupt erst langsam dieses geistige Wahrnehmen von dem, was wir heute sinnliches Wahrnehmen zu trennen. Und die Art eben dieser alten Wahrnehmung hängt aber zusammen, dass da vieles mehr leibbedingt war, mit Leib jetzt wirklich nicht nur den physischen, sondern Ätherleib, Astralleib. Aus dem kamen eigentlich die Kräfte, die dieses Sehen gespeist haben. Und ein heutiges Hellsehen hat was mit dem Ich zu tun. Und mit den astralischen Kräften, die eigentlich schon verwandelt sind zum Geist selbst. Also wir bedienen uns nicht in Wahrheit des unverwandelten Astralleibes, sondern wir bedienen uns dabei des verwandelten Astralleibes, der also vom Ich durchzogen ist. Und da schauen die Dinge anders aus.
Das Paradoxe daran ist, dass die Farbe ja selber übersinnlich ist.
Ja, genau. das ist der Punkt. Das ist das Paradoxe daran. Weil die Farbe ist eben nicht der Farbstoff, den ich messen kann. Sie ist auch sicher nicht die elektromagnetische Welle, die untersinnlich ist. Das ist das, was nach unten geht. Also der Gedanke, was ist Farbe eigentlich, ist ja gar nicht so leicht. Der Strader strudelt doch ganz schön damit im ersten Drama, als er da vor dem Bild des Capesius steht. Wie ist denn das? Da sind tote Farben drauf, aber wo ist der Capesius? Und in Wahrheit sind nicht einmal die Farben drauf. Da fängt schon an, sondern die Farben sind eigentlich etwas, was aus dem Seelischen kommt. Und in dem liegt in dem Fall halt das Wesen des Capesius dort drinnen. Und ja, also darum müssen wir den Mut haben, da ein bisschen hineinzugehen. Wir können es nicht ewig scheuen, aber wir müssen uns natürlich bewusst sein, dass wir sehr vorsichtig sein müssen, dass wir auch Fehler machen können dabei. Es ist auch diese Art der Wahrnehmung natürlich nicht immer hundertprozentig fehlerfrei. Das sagt auch Steiner durchaus selber, obwohl es sicher nicht so wie die äußere Forschung, einfach weil man nämlich schon andere Seelenkräfte aufbringen muss und eine andere innere Selbstkontrolle haben muss, wo sozusagen schon der Weg, wie das ganze Bild, die Imagination entsteht und die Vorbereitung dazu einfach eine gewisse Sicherheit gibt. Das ist so wie im Mathematischen, also es vergleichbar mit dem Mathematischen, ein mathematischer Beweis. Wenn ich ihn einmal in seiner Evidenz durchschaut habe, der kann nicht mehr falsch sein. Wenn ich durchschaue, im ebenen euklidischen Dreieck ist die Winkelsumme 180 Grad. Wenn ich das einmal durchschaut habe, dann
muss ich es nur mal beweisen.
Dann muss ich es beweisen. Ja, wenn ich es durchschaut habe, ist das eigentlich, das ist der eigentliche Beweis. Eigentlich ist es dort erst der Beweis, ja, wenn ich es auf einen Blick sehe.
Aber ich will es ja dem anderen auch.
Ja, zeigen. Dann muss ich ihm einen Weg zeigen, also einen Weg hinführen, das zu sehen. Das ist der Punkt. Also das ist. Können wir mal aufzeichnen, wie beweise ich, dass das Winkelsumme des ebenen Dreiecks 180 Grad ist. Es ist eigentlich nicht schwer. Es ist. Machen wir das noch. Ja, es
wenn man schon einmal
zeichnen wir modellhafter Dreieck auf. Also, ich zeichne es bewusst jetzt als Schnitt dreier Gerade. Jetzt mache ich. zudem eine Parallele. Damit bin ich im euklidischen Raum, weil im euklidischen Raum gilt das Parallelenaxiom. Also das heißt, ich bin jetzt in einem mathematisch-denkerischen Bereich, wo das gilt, dass parallele Linien einander nicht bzw. im Unendlichen schneiden. Mhm. Im Unendlichen schneiden sie sich, aber nicht im Endlichen. Mhm. Das ist das Charakteristikum des euklidischen Raumes oder der euklidischen Ebene. Mhm. Also das heißt, ich darf das machen.
Ja.
So, jetzt schauen wir uns die Winkel an. Nehmen wir Couleurs. Okay. Nehmen wir da den Winkel Alpha. Nehmen wir da den Winkel Beta. Und nehmen wir da den Winkel Gamma. Also die Winkel werden gerne mit griechischen Buchstaben bezeichnet. Mhm. So, jetzt müssen wir nur schauen, wo tauchen diese Winkel noch überall auf. Wir müssen nur schauen.
Mhm. Der Gamma taucht auf für meinen Blick.
Ja.
Da.
Was? Ja, was taucht da auf?
Da. Dieser selbe Winkel.
Ja, der taucht oben auf.
Ah jo, da.
Also oben auf jeden Fall.
Ja, das ist aber sicher.
Lasst euch jetzt bitte nicht von der Größe. Ich habe eigentlich einen Blödsinn gemacht, weil ein ziemlich gleichseitig, gleichwinkeliges Dreieck gezeichnet
habe.
Also das Ganze gilt nämlich auch, wenn ich das ganz schief zeichne. Ja. Also machen wir das Beispiel, das ist eine gute Übung. Machen wir ein ganz schiefes Dreieck. Und so eines.
Ja.
So.
Jetzt machst du die Parallele.
So, jetzt machen wir, haben wir da den Alpha.
Also ja, genau. Alpha, Beta, Gamma.
Beta, der ist jetzt doch viel größer. Mhm. Und der Gamma ist wieder ziemlich kleiner. So, jetzt machen wir wieder die Parallele. Ich hoffe, sie wird halbwegs parallel. Kann ich mich da vorstellen. Die Parallele hat es. So. Mhm.
Das ist eigentlich schon zu sehen.
Ja. Also der Winkel Gamma, wo taucht der wieder auf?
Ja, außen. Ja.
Außen, gut, also der taucht dann wieder auf. Mhm. Winkel Gamma, der ist da. Jetzt ist die Frage, wo taucht der Winkel Beta auf? Der Winkel.
Schiebt
es das doch einmal parallel hinauf. Das ganze Ding da. Schieben wir das bis hinauf auf die andere Ebene.
Da rechts?
Schieb das auf. Mhm. Dann was ist mit dem da?
Ja.
Genau. Ja. Akzeptiert?
Ja.
Gut. Jetzt haben wir da den Winkel Beta. So.
Jetzt brauchen wir noch den Winkel Alpha.
Ja. Wo ist der Winkel Alpha?
Ja, der wiederholt sich bei der zweiten Gerade um. Ja.
Da. Genau. So, was sind jetzt alle drei zusammen? Genau ein gestreckter Winkel, 180 Grad, also ein Halbkreis.
Ja.
Und das ist völlig wurscht, wie ich das zeichne. Ich kann das nach drüben zeichnen, ich kann das nach unten, da ist es genauso. Da habe ich auch da den Winkel Alpha in Wahrheit. Und da den Winkel Beta. Da sind halt alle drei fast gleich groß. Mhm. Das heißt, da ist es nicht so deutlich. Wenn ich das einmal wirklich da geschaut habe, dann weiß ich, das kann nicht anders sein. Mhm. Das kann nur dann anders sein, wenn das Parallelenaxiom nicht gilt. dann bin ich halt nicht mehr in der euklidischen Geometrie. Und genau mit dem hat man sich so dann schon im 19. Jahrhundert und so weiter intensiv beschäftigt. Da kommt man dann auf tolle Sachen. Das ist spannend, das ist, dass man, die Griechen kannten nur das, glaube ich, das ist die, die gilt für unsere sinnliche Anschauung. Da gilt die euklidische Geometrie im Wesentlichen einmal.
Aber die zweite Gerade ist das Geniale.
Das ist das Geniale, ja.
Das bin ich.
Und das heißt, das Geniale ist nämlich, da bringe ich genau den bestimmenden Faktor der euklidischen Geometrie hinein, das ist nämlich das Parallelnexo-Axiom. Gilt. Also zwei Linien, die einander nicht im Endlichen schneiden.
Das müsste doch eigentlich jeder Lehrer wissen, der in einem Oberstufengymnasium
ja.
Mathematik
oder ja, es interessiert.
Na, ich interessiert. Habe das nie gehört von dieser ja. Parallelität.
Das ist ja, es ist eigentlich so simpel. Ja.
Ja, wenn man das weiß.
Ja.
Ja.
Ja, dann wenn man es sie wirklich, man sieht, also und das kannten schon die Griechen. Und die Griechen haben ja praktisch alle mathematischen Beweise geometrisch geführt, also auch was Zahlen betrifft. Die haben es immer veranschaulicht und der Beweis war dann immer nur siehe.
Ja, ja, ja.
Also da ist nicht ausgeschrieben irgendwie eine mathematische Formel oder was, sondern da ist die Zeichnung von mir aus Beschriftung und siehe. Also. Man muss schauen dann sozusagen.
Ja.
Und das selber ausprobieren in verschiedenen Varianten. Was glaubst du, was das den Schülern Spaß macht, sowas, wenn es das macht mit den X-Varianten, ja. Künstlerisch noch ein bisschen, vielleicht mit verschiedenen Farben und dann, je nachdem, dass man für alle was hat, was Einzelne anspricht. Also das kann man ästhetisch auch schön gestalten und das ist ein unheimliches und das vergessen sie nie mehr.
Ja, genau.
Das ist ganz klar. Und sie haben schon die Vorbereitung später nicht euklidische Geometrie, weil man das sicher in dem Alter, wo man das macht, gar nicht redet darüber. Aber sie kennen die Bedeutung der Parallele. Die kommt auch ganz deutlich heraus, dass das was Wichtiges da ist. Und irgendwann hören sie dann aber vielleicht gar nicht mehr in der Oberstufe, sondern erst auf der Uni, dass es nicht euklidische Geometrie gibt. Weil in der Oberstufe im Gymnasium macht man das gar nicht, also nicht euklidische Geometrie meines Wissens. Also zu meiner Zeit nicht und heute sicher auch nicht. Also, und Hellsehen ist genauso, das ist Anfang des Hellsehens. Weil dass man es uns sinnlich veranschaulichen, ist halt eine Hilfe. Das ist so, wie wenn ich das Rosenkreuz halt mal aufzeichne und ein Gemälde davon mache, das Kreuz, das schwarze Kreuz mit den 7 Rosen. Eigentlich muss ich es in der Meditation im Bewusstsein haben. Dann muss ich es aufbauen. Und das im Prinzip geht auch, wenn ich mir es innerlich vorstelle. Da muss ich halt vertraut sein damit. Ja, in diesem Sinn werden wir nächstes Mal ein bisschen dem Abel nachspähen und wir werden dann schauen, was mit der Lilith auf sich hat. Ohne, dass ich da zu viel Druck jetzt drauf mache, wie was das alles bedeutet, aber es ist auf jeden Fall alles in dem Zeitraum hat diese Bedeutung, der lang und groß ist, aber es hängt mit der ganzen Geschichte zusammen. Das sind sehr interessante Sachen drinnen. Bis zum nächsten Mal.
Danke.